Test, 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 1, 2, 3. Wow, wir sind eingepegelt.
Ja, voll geil. Nimm dein Interface bitte nicht mehr mit.
Das heißt, ich cancel jetzt meine Band, steig aus, mach keine Produktion mehr. Alles für den Podcast.
Richtig. Hallo und willkommen zur 122. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wir erzählen alle 3 bis 6 Wochen die neuesten News aus der Tech-Bubble mit einem Thema der Woche, dem Code der Woche, dem No-Code der Woche. Heute ganz besonders tolle Themen. Und heute ist der
19. August.
Im Urlaub weiß man nicht mehr, welches Datum es ist, gell?
Ja, richtig. 19. August, ein Montag, 19.20 Uhr.
Da nehmen wir auf und werden das natürlich dann direkt nach der Aufnahme völlig unkorrigiert und ungehört online stellen. Und das war jetzt nicht mal ein Witz.
Ne, das klingt so ironisch, aber es ist tatsächlich einfach so.
Ja, wir hören es tatsächlich am Ende nicht nochmal an. Was vielleicht ganz cool ist, und wir beginnen wie immer mit dem Feedback und Rückblick. Ich war im Urlaub, Lukas.
Ja, du bist noch im Urlaub.
Ich bin noch im Urlaub, aber ich war verreist quasi und ja, das Hotel war eigentlich ganz gut, aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, sondern über 2 andere Dinge. Nämlich einmal eine ganz schöne Geschichte. Kennst du das, wenn man in die Schweiz und in Österreich Auto fahren möchte?
Das kenne ich nicht, nein.
Ach stimmt, weil du kein Auto fährst, Mist.
Und weil ich noch nie in der Schweiz oder Österreich war.
Damit, aber hast du schon mal so Autos gesehen, die so Aufkleber drauf haben?
Ja.
Genau, da steht dann immer so eine Jahreszahl drauf. Und das ist...
Du meinst TÜV?
Die Vignette da, so eine Autobahn, so unterm Rückspiegel oder okay. An der Seite, noch nie gesehen?
Ich glaube nicht.
Okay, also beide Länder, Österreich und Schweiz, die verlangen Maut. Das heißt, du musst die Gebühr bezahlen, um auf der Autobahn auf Schnellstraßen fahren zu dürfen. Und in Österreich war das, zumindest als ich letzten Jahres dort war, so, dass das unglaublich kompliziert war. Das heißt, man musste mit ganz, ganz, ganz vielen anderen Menschen in der Schlange stehen an irgendeiner Autobahnraststätte und dann so einen Aufkleber kaufen.
Ja.
Und dieser Aufkleber, da ist dann halt 10 Tage gültig und den klebt man dann an seine Windschutzscheibe und dann kann man auf die Autobahn. Das geht jetzt auch noch, aber weißt du, was jetzt auch geht?
Was?
Man kann das praktisch in 5 Minuten mit seinem Handy machen.
Mhm.
Und es hat super gut funktioniert. Also Digitalisierung hat hier echt richtig, richtig gut funktioniert. Ich wollte mich eigentlich nur informieren, wie viel das denn kostet. Spoiler, irgendwie so 14 Euro oder so.
Ja.
Für 10 Tage. Und dann stand auf einmal, jetzt kaufen. Da habe ich mir gedacht, Moment, jetzt kaufen? Hä? Wo kriege ich dann den Aufkleber her? Und wie mache ich das dann? Ja, Pustekuchen. Man gibt dann einfach sein Kennzeichen ein.
Aha.
Und die Überwachung dieser Vignette erfolgt jetzt ausschließlich über Kennzeichenerkennung.
Oh, cool.
Das heißt, ich habe dann tatsächlich, bevor ich hier im Pfaffenhofen losgefahren bin, habe ich ganz einfach die Vignette gekauft und war dann rundum sorglos glücklich. Musste nirgends warten, musste nirgends aussteigen, musste nirgends meine in irgendeiner Schlange stehen. Das war echt ziemlich angenehm.
Okay, ja geil.
Was mich dann natürlich gefragt hat, oder was ich mich dann gefragt habe, warum haben wir das in Deutschland eigentlich nicht? Also in Deutschland ist es ja so, dass die Ausländer, die hier durchfahren, die müssen ja keine Maut bezahlen.
Ja, also keine Ahnung.
Ja doch, doch, also sie müssen es nicht. Also vielleicht wäre das mal eine Idee, oder nicht?
Ja.
Zu sagen, hey.
Tatsächlich, das wäre doch
alle,
cool eigentlich.
Alle, die hier durchfahren, also LKWs müssen es ja, aber ja. PKWs nicht. So einfach es ging, die Vignette für Österreich zu kaufen. Ich war ja an einem See und ich hatte alles dabei, was man so braucht, um irgendwie im Urlaub glücklich zu sein, außer Kontaktlinsen, weil mit einer Brille im See zu schwimmen ist nicht so geil. Also erstens verliert man die und zweitens wird die dreckig und überhaupt. Deswegen habe ich Kontaktlinsen gebraucht, hatte die vergessen. Und wo kauft man denn in Deutschland Kontaktlinsen?
Bei Fielmann?
Beim Discounter. Ich kaufe die tatsächlich immer.
Echt?
Beim Discounter. Ja, ich kaufe die bei. Ja, natürlich.
Das wusste ich gar nicht, dass es geht.
Ja, die Österreicher wissen das auch nicht, aber da komme ich jetzt gleich dazu. Also ich kaufe meine Kontaktlinsen sonst irgendwie an der Gruselkiste bei DM. Irgendwie so -3, -3,5 und dann 10er pro Pack und gut ist. Und das ist dann irgendwie so die Discounterware. Und habe ich gedacht, Mensch, dann mache ich das doch auch. Irgendwie so reingetippt ins Handy, Mensch, wo kann man denn hier einen Discounter finden? 8DM ist gleich in der Mitte von Kitzbühel. Dann irgendwie noch versucht, einen Parkplatz zu finden, dreimal aufs Karree gefahren, wunderbar. Dann gehe ich rein in den DM und sag, such die dann erstmal, alles ein bisschen klein, alles ein bisschen zugestellt. Und dann frage ich die Verkäuferin, Mensch, wo haben Sie denn die Kontaktlinsen? Und sie schaut mich an wie ein Auto.
Okay.
Ja, also Kontaktlinsen, nein, also um Gottes Willen, also wirklich so, als hätte ich jetzt gefragt, ich hätte gerne ein Kilo Koks. Und dann, nee, also da
ja, aber ich wäre da auch irgendwie, weiß ich nicht.
Ich kaufe seit 10 Jahren meine Kontaktlinsen.
Das habe ich noch nie gesehen.
Ich meine, ich brauche die ja nur alle Schaltjahre mal zum Schwimmen halt, ja. Für Sauna und wenn ich Auftritte habe, weil Make-up und so mit Brille nicht gut geht. Und dann brauche ich halt irgendwie so alle 4-5 Monate mal so ein Doppelpack. Und immer beim Discounter, also DM, Rossmann, früher auch Schlecker, also die hatten das alle im Sortiment. Und ich schaue mich an wie ein Auto und sage, nee, dann müssen sie zum Optiker gehen. Okay, gut, dann Optiker, ja, einmal irgendwie kurz umgedreht in der Kitzbüheler Innenstadt und Glück gehabt, der Optiker war 2 Häuser weiter.
Ah ja.
Also wunderbar, alles geil. Dann gehe ich zum Optiker und dann frage ich die erste Person, die ich da finde, ja, ich hätte ganz kurz gern einfach die billigsten Kontaktlinsen, die sie haben, so Tageslinsen. Oh, Kontaktlinsen. Also, ja, Kontaktlinsen.
Hä?
Also da müssen Sie jetzt zum Experten gehen, zum Optiker selber.
Da müssen Sie zum Discounter.
Nein, also die hatten dann schon den dedizierten Optiker da, keine Ahnung, welche Ausbildung der hatte.
Aber nur der macht Kontaktlinsen.
Und nur der macht Kontaktlinsen. Was? Und der ist dann in so ein Kabuff gegangen und Türe hinter sich dann so aufgeschlossen, zugeschlossen. Ja, das sind jetzt die Kontaktlinsen und ja gut, das muss ich Ihnen noch erklären, wie man die einsetzt. Und dann, Junge, ich benutze seit 20 Jahren Kontaktlinsen, ich weiß, wie das geht. Da sind Sie sich da ganz sicher, welche hatten Sie denn da? Ja, irgendeine, die vom DM halt. Nein, der DM hat keine Kontaktlinsen. Nein,
geil.
Ich weiß, was ich tue. So -3, -3,5. Ich bin kurzsichtig. Ich brauche die nur zum Schwimmen. Ich mache es nur eine Stunde rein. Ja, und dann hat er sich irgendwie so ein bisschen überreden lassen. Und dann bezahle ich diese Dinger. Und dann kommt aus der Kasse ein, ich zeige jetzt ungefähr 30 Zentimeter an, ein 30 Zentimeter langer Beleg an, der automatisch ausgedruckt wurde, wo ich unterschreiben musste, dass ich aufgeklärt wurde, wie man diese Kontaktlinsen verwendet.
What? Okay. Da scheint es irgendwelche Probleme in Österreich schon gegeben zu haben.
Oder, und das ist meine Theorie, das ist einfach eine Gesetzeslücke in Deutschland. Vielleicht ist es tatsächlich ein Problem, dass Menschen sterben wegen Kontaktlinsen und es einfach nur noch keiner gecheckt hat.
Denkst du?
Ich weiß nicht. Also ich sehe schon ab und zu Menschen, wo ich mir denke, Mensch, die Augen sind jetzt ein bisschen rot. Wahrscheinlich sollten die mal die Kontaktlinse wechseln.
Ja. Ja, und das stimmt.
Ich habe dann Kontaktlinsen bekommen, habe sie dann tatsächlich nur eine Stunde getragen, um irgendwie 100 Meter im See zu schwimmen. Und es war dann auch der komplette Erfolg dieser ganzen Aktion. Und ich habe währenddessen auch ein bisschen die Altstadt von Kitzbühel kennengelernt. Und ansonsten war der Urlaub hervorragend.
Ja, das ist doch gut.
Auch gut, Lukas. Ihr könnt euch schon mal vormerken, ich werde nämlich auf einem Meetup sprechen.
Oh ja, das habe ich schon gehört.
Und zwar ist es das Meetup zum Thema Business Process Management und zwar am 16. Oktober in München. 16. Oktober in München bei der Weira Deutschland GmbH mitten in München in der Kaufingerstraße 15. Und ja, würde mich freuen, da einige von euch zu sehen. Ich werde reden über ganz allgemein künstliche Intelligenz, insbesondere LLMs im Kontext von Business Process Automation. Also BPMN und alles, was da so dazugehört. Da werde ich so ein bisschen Ausblick geben und so die Findings sowohl aus unserer Plattformentwicklung als auch aus den Forschungsprojekten, die wir machen, präsentieren. Und letztes Mal war es relativ schnell ausgebucht. Ich packe den Link in die Shownotes. Wenn ihr da dabei sein wollt, dann lohnt es sich, früh am Start zu sein. Es gibt nur in Anführungszeichen 70 Plätze. Das heißt, ihr solltet euch da ein bisschen sputen, wenn ihr da dabei sein wollt.
Boah, Alter.
Mensch, wir.
Das ist ja NSYNC. NSYNC, so wie der neue, so wie in einem neuen Deadpool-Film.
NSYNC? Sind es die echten NSYNC?
also da kam in Deadpool ist die Intro-Sequenz quasi wie Deadpool zu Bye 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 tanzt.
Oh nein.
Ja, aber richtig gut.
Oh nein, jetzt habe ich einen Ohrwurm.
Bye 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 Bye.
Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Weißt du, was gegen einen Ohrwurm hilft, Lukas?
Nee.
Ein belegtes Brot mit Schinken.
Was? Gut. Was ist das denn jetzt für eine Überleitung?
Apropos Ohrwürmer. Bestimmt, das ist so ein Stimmungslied, das ist auch ein Ohrwurm, aber ich glaube, du kennst es nicht.
Oh Mann.
Lambo-Tuschur. Bestimmt gab es auch im Mittelalter Ohrwürmer, Lukas.
Oh nein, jetzt kommt das. Ja, du hast einen wirklich sehr guten Kauf getätigt, habe ich mitbekommen. Und
ja,
glaube ich
ist auch jeden
alle,
Cent wert, oder?
Alle am Mittagstisch bei uns in der Arbeit haben es, glaube ich, auch mitbekommen.
Ihr habt mich aber gezwungen, also ihr wolltet es hören.
Ja, also ich habe tatsächlich gesagt, ich würde gerne hören, was das Ding jetzt kann. Du hast zu viel Geld ausgegeben.
Nein, ich habe natürlich ein sehr preiswertes Produkt gekauft und zwar hat Teenage Engineering, Fans dieses Podcasts kennen meine Liebe für diese Organisation, hat einen, ja, ich würde mal sagen, eine Beatbox oder einen Software-Sampler, einen Sequencer, einen Hardware-Sequencer, Hardware-Sampler rausgebracht mit Trommelwirbel, ausschließlich mittelalterlichen Instrumenten und Skalen. Das heißt, es ist praktisch der EP, den man schon vorher kannte mit, also der eher so jetzt im Dreamwave-Synth-Bereich ansässig war, der nochmal gerevamped wurde und komplett sowohl vom Design als auch von der Klangeigenschaft mittelalterlich ist. Und da heißt einfach EP 1320 für ein Jahr im Mittelalter. Und es ist wahnsinnig lustig. Es macht wahnsinnig Spaß, damit Musik zu machen. Man hat Lauten, man hat Schalmeien, man hat mittelalterliche Trommeln, man hat Dudelsäcke, man hat eine Hurdigurdi, man hat Tambourine, man hat Schwertgeräusche. Es ist so unglaublich lustig. Die ganze Anleitung ist so eine Mischung aus Latein und mittelalterlichem Englisch und das ganze User Interface ist komplett auf Latein und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Das ist das Instrument, das für mich gemacht wurde, Lukas.
Ja, ich glaube es auch. Für mich ist es jetzt nichts.
Aber warum denn?
Weil du noch die Stream Deck Software starten musst und weil sonst kann ich mich nicht räuspern und weil, keine Ahnung, wie teuer war das Ding? 300?
360 oder so.
Boah, 360? Davon kann ich mir eine Switch kaufen oder fast eine PS5. Mit der habe ich, glaube ich, mehr Spaß als, ja. Aber ich mache auch nicht so viel Musik wie du und ja, die Frage ist halt, wie oft kommt das bei dir zum Einsatz?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, es ist, glaube ich, nicht nur ein Ding, das man verwendet, sondern es ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Sammlerstück oder so ein kann man Fashion-Statement sagen? Also ich meine, es gibt ja auch, und den werde ich mir auch noch kaufen, weil ich habe es gemerkt, es liegt jetzt ein bisschen einsam auf dem... Ja,
eine Spielerei ist es halt.
Ja, es ist eine Spielerei und also ganz, ganz unabhängig davon, diese Keller-Synths, Dungeon-Synths, mittelalterlichen Dinge, die haben schon eine gewisse, also die gibt es tatsächlich. Also es gibt tatsächlich Genres, die Bardcore heißt es neuerdings. Früher hätte man tatsächlich irgendwie so dieses Ambient-Synth, Black-Metal-Verschnitt gesagt. Es gibt,
wie hieß erst letztens dieses, das war eher Black-Metal,
ja, das genau, aber das geht genau in diese Richtung. Ja, da ging ja so ein Ding viral, ja, welches dann, wenn man genau hingeschaut hat, eigentlich ein ziemlich schlimmer Nazi-Shit ist, aber das interessierte Leute auf TikTok reichlich wenig. Das sind halt so mittelalterliche Flöten-Sounds, die halt mittelalterliche Musik machen und irgendwie so von der Atmosphäre zwischen Black Metal und Synth, also Synthwave liegen. Und ich finde es eigentlich schon ganz angenehm. Also mir macht es echt Spaß und ich glaube, ich werde damit viel Spaß machen, vielleicht auch die ein oder andere Sequenz mal in irgendwelchen veröffentlichten Songs unterbringen.
Also ich würd das richtig fühlen, wenn du das halt mal auf so einen Mittelaltermarkt mitnimmst und dann da so einen Stand
dann
hast.
Rausgeworfen werde ich da.
Ich fände das so geil. Ich fände das so lustig. Also, und du, weißt du, das Geile wäre halt, wenn du so eine Band auf der Bühne hättest und du stehst halt so ein bisschen abseits, aber nur du bist halt verbunden und spielst es halt so und dann sieht's so aus, als wenn die Band spielt. Das fände ich lustig.
Random Fact, Mein Bandkollege spielt ja in der Mittelalter-Band Cantus Levitas. Mhm. Und die haben MIDI-Dudelsäcke.
Okay.
Ja. Die haben tatsächlich Dudelsäcke, die MIDI-Signale an den Sampler schicken.
Geil.
Weil, ja, es ist einfach...
Dass es schwierig ist.
In gewisser Weise schon. Also du musst halt einen unglaublichen Atemdruck aufbauen.
Ja, ich weiß,
Und wenn du dann...
Das ist mega anstrengend.
Genau, eine Stunde in praller Hitze da versuchen musst, den Sack voll zu kriegen mit Luft. Blas mal irgendwie eine Stunde am Stück eine Luftmatratze auf. Also das ist, glaube ich, nicht so geil. Deswegen, ich glaube, es würde passen. Link ist in den Shownotes, schaut es euch mal an. Also es ist auch eine wunderschöne Designgeschichte. Also ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig gut designt.
Man möchte aber mal kurz dazu sagen, dass wir, ich glaube, 10 Minuten damit verbracht haben, erstmal rauszufinden, wie das Scheißding angeht und dann festgestellt haben, dass bei den 360 Euro die nicht mal fucking Batterien dazulegen konnten.
Und es auch nirgends stand, wie man die Batterien wechselt. Also das war auch so ein ziemlich verstecktes Fach, das man nicht gleich gefunden hat.
Ja, da stand einfach nur irgendwie Battery oder so. Aber in der Illustration, wo so 1000 andere Sachen drumrum auch beschrieben wurden, da wurde einfach jedes Bestandteil von diesem Ding beschrieben. Aber da stand halt nicht, please first insert a battery oder so.
Ja, also zumal auch überhaupt nicht klar, weil es hat ja auch einen USB-Slot.
Ja.
Es war überhaupt nicht klar, dass man überhaupt eine Batterie braucht oder ich glaube, es waren 2 AAAs oder so, dass man überhaupt Wechselbatterien braucht. Oder
ich hätte auch, vielleicht also sorry, für 360 Euro hätte ich auch erwartet, dass es einen scheiß Akku hat. Also
ja, wobei das bei Live-Instrumenten die Wechselakkus tatsächlich ein Ding sind, weil man halt, wenn man es live einsetzt, dann einfach ein Backup hat.
Ja. Also du willst du jetzt dagegen argumentieren? Nee,
ich argumentiere dafür.
Ja, das ist eine...
Die kannst du dann einfach wechseln in der Setpause.
Die Akkus.
Ja.
Ja, genau. Ich hätte jetzt auch gesagt, also, weiß ich nicht, ein Akku finde ich schon ein bisschen cooler, als dann irgendwie so 4 mega flimsig da rein zu kriegen.
Stimmt, es war noch relativ eng irgendwie, genau. So Spaltmaße nicht ganz so geil und so. Also gut, es ist ja auch, also.
Es sind ja nur 360 Euro. Ja, nur
360 Euro, da kann man jetzt nicht so viel erwarten. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Schaut es euch mal an. Und auch das Video, das sie dazu gemacht haben, ist einfach Kunst.
Ja, das können sie auch.
Ja. Gut.
Ja, jetzt ist die Frage, wie viel hat denn das nächste Produkt, was du dir gekauft hast, gekostet?
Ich glaube, fast genauso
viel. Genau. Und jetzt ist mal eine Frage. Würdest du sagen, das hat mehr oder weniger Value als dein EP 1300?
Moment, ich halte es mal kurz ans Mikrofon. Schau mal, wie flimsig das ist.
Aber da ist wenigstens ein Akku drin.
Da ist ein Akku drin, tatsächlich. Und ich kann es auch aufsetzen. Also was ist es? Es ist die Meta Quest 3. Was war die Geschichte? Ich war auf einem Meetup und das Meetup fand bei T-Systems in München statt und die haben dort so ein Lab, das wahrscheinlich auch teilöffentlich ist mindestens, weil es war relativ repräsentativ eingerichtet und man konnte da verschiedene Brillen und auch verschiedene AR, VR-Brillen ausprobieren. Ich habe da auch zum ersten Mal die Apple Vision Pro aufgesetzt, long story short. Ich hatte die Meta Quest 3 auf und ich war überrascht, wie gut, in Anführungszeichen, sie für die wenigen Euro, die sie kostet, ist. Und hab ihr dann nochmal eine Chance gegeben. Ich hatte ja die Oculus Go.
Ja.
Und war damit jetzt nicht so wirklich überzeugt und hab die dann auch relativ schnell wieder verkauft. Aus verschiedenen Gründen, einfach weil die Qualität nicht so gut war. Ich muss jetzt aber sagen, da ist schon ein deutlicher Qualitätssprung jetzt zur Quest. Insbesondere halt, weil man dieses Locked-In-Prinzip nicht mehr hat. Das ist ja eine AR-Brille. Und das ist halt der Game-Changer.
Also rein für mich theoretisch nicht. Möchte man. Also es ist rein theoretisch keine AR-Brille. Genauso wenig wie die Apple VR?
Ja, es ist eine See-Through-VR-Brille.
Du hast halt draußen Kameras, die dir dann diesen Kamerafeed auch wieder reinspielen können. Rein theoretisch ist eine AR-Brille aber wirklich eine Brille, die nur Glas ist und du tatsächlich in die echte Welt noch normal
durchkommst. Ja, ich glaube, es heißt aber, Mixed Reality.
Ja, Mixed Reality, ja.
Aber das ist für mich tatsächlich der Game Changer, weil ich möchte nicht in dieser absolut abgeschotteten Welt, wo ich, das siehst du, ich habe jetzt auch nicht die allergrößte Wohnung, wo ich mir dann irgendwo am Tisch oder am Sessel irgendwie dagegen boxe. Das ist halt alles scheiße und deswegen fand ich das jetzt eigentlich für den Preis, 549 Euro, eine relativ akzeptable Geschichte. Nutze ich es jeden Tag? Nee.
Mich würde mal interessieren, du hast jetzt gerade, sieht man hier auch in dem Beispielvideo, dieses Piano-Ding. Das würde mich mal interessieren, wenn du das mal ausprobierst. Weil das fand ich von den Demo-Videos immer sehr, sehr cool. Das ist halt wirklich Mixed Reality und du sitzt halt wirklich, also du kannst wirklich an einem Piano sitzen und dann wird dir halt geguided, welche Tasten du drücken musst. Und das würde mich mal interessieren, glaub, was du davon hältst.
Ich glaube, ich halte da nicht viel davon, weil mein Gehirn das ja einfach schon kann, weißt du?
Ja, aber vor allem deswegen würde es mich interessieren.
Ach so, ja. Also ich glaube schon, dass es pädagogisch sinnvoll ist, weil man da so ein bisschen diesen Schritt der Kognition zwischen Noten lesen und Noten übersetzen in Tonhöhen und Tonhöhen auf den Finger mappen und so. Also das ist schon ein Stretch. Da muss man ein paar Jahre für üben und das kürzt es, glaube ich, ab. Ist tatsächlich auch früher eine pädagogische Möglichkeit gewesen, das komplett ohne Noten zu lernen. Es gab zu meiner Zeit damals auch schon Klavierlehrer, die komplett ohne Noten gelernt haben. Ich probiere es tatsächlich mal aus, jetzt wo du sagst, das ist vielleicht mal ganz spannend, was ich wahrscheinlich jetzt nicht machen würde, wenn das Ding irgendwie abartig viel Geld kostet, dafür Geld zu bezahlen, weil das hört wahrscheinlich mit den Liedern genau da auf, wo es bei mir halt anfängt.
Ja, und das stimmt.
Ja, das brauche ich dann wahrscheinlich nicht. Aber was mir wahnsinnig viel Spaß macht nach wie vor, ist Beat Saber.
Ja.
Thumper, ich weiß, du bist überhaupt nicht der Fan davon.
Ich fand das nicht geil, als ich es damals gespielt habe. Ich
bin mega der Fan von Thumper, das ist so ein Indie-Game, ein bisschen so ein Endless-Runner, wo man so achterbahnartige Effekte hat, alles ein bisschen cyberpunkig und, Pistol Whip.
Das kenne ich, Pistol das ist Whip geil.
Ist tatsächlich mein geheimer Favorit, in Anführungszeichen. Also ich konnte es irgendwie nicht, wie bin ich da drauf gekommen? Ich glaube ganz einfach viele gute Bewertungen so und war auch immer so der Dauerbrenner im Steam Store. Ich habe es dann so am Anfang gar nicht verstanden, was es macht und was es ist, weil ich nicht ganz verstehen konnte, wie man da läuft.
Ja.
Aber turns out, man läuft einfach gar nicht. Das ist einfach so ein Endless Runner.
Genau.
Und was mich wahnsinnig überzeugt, ist diese glitchy, arty, heißt das User Experience, wahrscheinlich Gameplay, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Dieses glitchy, arty Gameplay. Also es ist alles andere als fotorealistisch. Es ist ein Shooter.
Der Artstyle.
Ja, der Artstyle, genau. Es ist ein Ego-Shooter, aber es ist überhaupt nicht realistisch, sondern es ist so ein bisschen wie ein gepimptes 80er Jahre Arcade-Game. So kann man es vielleicht beschreiben.
Ja.
Und das ist wahnsinnig immersiv. Also es macht richtig viel Spaß und auch die...
Aber genau, man muss noch dazu sagen, also das ist so ähnlich wie auch Beat Saber, das geht halt auf Beat. Also...
Ja, genau.
Das ist halt zu... Ja, doch, schon eigentlich.
Geht, aber also man kann jetzt nicht wie bei Beat Saber so komplett im Beat arbeiten. Man muss schon auch noch man muss sich umdrehen, man muss ausweichen.
Klar, logischerweise.
Also es geht auch ein bisschen auf die Pumpe, also es ist schon auch ein sportliches Spiel.
Ja, das auf jeden Fall.
Und ja, es macht ziemlich viel Spaß, also das ist, glaube ich, so, das sind so die zwei Dinge, die ich definitiv empfehlen würde, Pistol Whip und Beat Saber.
Ja, sehr cool.
Dann.
Wir haben jetzt ein Foto.
Genau, kommt jetzt der Überblick zu Lukas' Erlebnissen. Wir haben jetzt ein Foto, ist das verbindende Element. Eine professionelle Fotografin hat uns und andere Menschen mal fotografiert und ihr werdet jetzt vielleicht als Episodenbild oder mal als Header in der Webseite oder in eurem iTunes Podcast-App, heißt es ja auf dem iPhone, dieses Foto vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal sehen.
Ja, da bin ich mal gespannt, ey.
Ja, ich erst.
So, dann habe ich als erstes eine Audiofrage an dich.
Oh nein.
Und zwar habe ich in der Abstellkammer einfach mein Focusrite Solo Third Gen gefunden, was ich mir mal gekauft hatte.
Oh.
Und dann dachte ich
und
mir so.
Und du benutzt es nicht, was ist das denn für ein Frevel?
Ja, genau.
Es hat genauso viel gekostet wie mein Mittelalter-Ding.
Nee, das glaube ich nicht. Ja, also es ist Third Gen und es war Amazon Warehouse.
Ja, okay.
Deswegen, das war halt im Angebot für irgendwie, was weiß ich, 50 Euro oder so. Und da dachte ich mir, ja, dann kaufe ich mir das. Potenziell, wenn ich mir mal einen XLR-Mic hole. Und genau deswegen wollte ich einfach mal im Podcast fragen, was kannst du denn empfehlen?
Nur eines und das immer und überall. Entweder eine SM7B.
Klar, das ist der Klassiker.
Und den Cloudlifter oder eine SM7DB. Der hat den Vorverstärker schon mit drin.
Mhm.
Und dann kannst du den Cloudlifter sein lassen.
Aber das ist mir ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Also so ein SM7B kostet halt schon nochmal irgendwie 470
was,
oder so.
Was willst du denn machen?
Ja, potenziell ein bisschen Video recorden, ein bisschen streamen vielleicht oder so. Und möglicherweise auch mal einen Remote-Podcast machen mit einem gewissen Herren.
Dann würde ich das, wo wir gerade reinsprechen.
Ja, das dachte ich mir wahrscheinlich auch, ja. So ein Procaster wahrscheinlich empfehlen.
Procaster, also das ist, ich will jetzt nicht sagen Budget-Variante, weil es klingt vermessen, es ist trotzdem ein 100 Euro noch was Mikrofon.
Ja.
Aber es ist halt das Standard-Mikrofon. Also Rode ist ja generell so Prosumer, gibt es diesen Namen noch?
Weiß ich nicht.
Also Prosumer, so dieser Zwischenbereich aus Consumer und Profis. Also du kriegst damit jetzt nicht irgendwie den Radiomoderator hinterm Ofen vor, aber es ist hinreichend gut, dass wir hier einen professionellen Podcast aufnehmen können. Und dann würde ich tatsächlich das auch nehmen. Das ist, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr so teuer.
Ja, irgendwie 140, 50 oder irgendwie
ja,
sowas
genau.
Rum. Sonst hatte ich mir auch noch angeguckt, hier so einen T-Bone, wie heißt es, BC500.
Ja.
Das ist diese Thomann-Eigenmarke.
Da hast du immer das Problem, dass die nicht immer die besten Chargen haben.
Ah, okay.
Also da grundsätzlich ist das schon ein okayes Ding. Aber da kann es halt, das wird auch sublizenziert von verschiedenen Fabriken. Und je nachdem, welcher Wochentag und
ja,
wie gut gerade in Shenzhen die Leute drauf sind, hast du dann ein flimsiges Ding oder irgendwie einen Kondensator, der dann doch ein bisschen falsch angelötet ist. Also da kenne ich schon die ein oder andere Horrorgeschichte von diesen Thomann-Eigenmarken, ebenso von Behringer. Also Behringer ist auch so ein Low-Budget, ausschließlich in China produziertes Ding. Und auch da ist es so, dass die einen sagen, hey, ich habe mir von Behringer dies und jenes gekauft und es ist super geil und das begleitet mich seit 20 Jahren. Und der andere hat das Gleiche gekauft und er reißt irgendwie den Poti auf 6 Uhr auf und es ist einfach nur Meeresrauschen.
Hast du da eine, also wenn ich jetzt sage, ich nehme das Procaster oder einen T-Bone oder was ganz anderes, was für einen Vorverstärker würdest du, also was für einen Amp würdest du empfehlen?
Gar keinen.
Das brauche ich aber. Mit dem Solo habe ich nicht genügend Verstärkung.
Ja, da fängt es dann schon an. Dann brauchst du eigentlich den Cloudlifter oder halt Behringer.
Und was wäre das?
Warte mal
kurz. Also was ich noch kenne, sind hier Fathead und Fatamp. Fatamp ist von Thomann und Fathead ist, weiß ich gar nicht, von wem das ist. Aber das sind auch quasi so wie der Cloudlifter, einfach so kleinere Vorverstärker.
Ja, genau. Ja, also du landest halt immer irgendwann im Rauschen. Also
ja.
Ich hätte wahrscheinlich, der von SE ist relativ okay.
Mhm.
Der kostet aber auch 109 Euro. Und ich glaube, ja. Der Cloudlifter ist auch nicht mega billig. Oder dann, wie du schon gesagt hast, schon Triton Audio, der Fathead.
Genau, ja.
Ja, das sind dann halt einzelne kleine Vorverstärker. Und warum dann nicht gleich, weißt du, in ein gescheites Mikrofon investieren, welches einen Vorverstärker mit drin hat. Und
Weiß ich nicht. Muss ich nochmal, kann das ich ja dann Geld in der sparen. Zukunft.
Ja, genau, aber lass uns. Also ich sehe jetzt gerade, Thomann Fat Amp ist wahrscheinlich ein Klon von einem Triton Audio. Der
kostet dann ist, irgendwie. Das ist auf jeden Fall ein Klon.
20 Euro weniger und ansonsten hast du halt nur Multikanal Preamps, wo du dann gerne auch einen Tausender hinlegen kannst. Und dann kommt irgendwann für 166 Euro der bekannte Cloudlifter, der ja der Klassiker ist, der immer mit dem SM7B gepaart wird.
Ja, ja, was ich halt cool finde an dem T-Bone BC500 ist halt, ja, das SM7B hat halt einen Low-Cut und einen High-Bump oder wie auch immer einen High-Lift, also so ein bisschen die Höhen liftet, mit eingebaut. Und das hätte das T-Bone BC500 auch, was ja, halt so ein bisschen cool ist.
Das ist, ich weiß nicht, das kannst du doch alles mit in der Post machen.
Klar, aber wenn ich sage, ich livestreame,
ja, okay.
Dann ist es halt, da ja. Kann ich nicht viel mit, also so ein VST davor schalten will ich dann auch nicht.
Ja.
Ja, ich guck mal, ich sag dann im Podcast, für was ich mich entschieden habe und vielleicht hört ihr dann ja auch mal einen Remote-Podcast mit genau dem Mic und dann kann man es genau vergleichen.
Ja, das wäre tatsächlich mal spannend. Ja genau, da habe ich tatsächlich so ein bisschen einen AB-Vergleich.
Ja.
Also ich muss schon sagen, ich habe ja mal einen Podcast aufgenommen, das war der Echtgold-Podcast, in dem musste ich ins SM7B sprechen, weil die Procaster, wir haben ja nur drei im Lo-Fi-Studio, waren belegt und alter Schwede ist das ein Unterschied.
Echt so ja, krass?
Es ist ein richtig krasser Unterschied. Also selbst zu denen hier, wir können es ja mal testen im Lo-Fi, also wirklich ein Shootout machen, die beiden Mikrofone gleich einpegeln, gleiche LOFS-Lautstärke, also effektive Lautstärke und dann mal schauen, was der Unterschied ist und da wird das wirklich signifikant.
Krass. Naja, gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich bin jetzt unter die Blogger gegangen. Muss ich sagen, also
unglaublich.
Ja, es ist, du weißt ja eigentlich, wie ungern ich tatsächlich schreibe.
Sehr ungern.
Ja, aber das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Also,
Preisfrage, wie viele AI ist dabei?
Null.
Okay.
Also, ja.
Rechtschreibung wahrscheinlich.
Genau, also. Rechtschreibung mit Language Tool benutze ich halt. Da ist natürlich ein bisschen AI mit dabei. Aber sonst tatsächlich null. Ich habe nicht einmal ChatGPT für irgendeinen Paragraphen benutzt.
Und wo findet man dann denn das Blog?
Unter oblivion.kiru.de findet man meinen Blog. Und da blogge ich über, ja, Themen, die ich privat, die mich da interessieren. Also ich habe jetzt schon irgendwie über mein Lieblings-macOS-Tool Raycast geschrieben, was ich damit mache und warum ich das so cool finde. Sonst habe ich über NixOS geschrieben, ganze 3 Artikel schon, weil mich das so fasziniert und ich das einfach sehr, sehr cool finde. Und ja, es kommt tatsächlich auch relativ gut an. Also ich habe es auch schon ein bisschen auf Reddit gepostet, um dann ein bisschen Publicity drauf zu bekommen. Und ja, es kommt eigentlich echt ganz gut an und es macht mir auch relativ viel Spaß. Könnt da gerne auch, was ich vielleicht dazu sagen kann, wie ist der Blog gemacht? Das ist tatsächlich ein statischer Blog, also statisch generiertes HTML, JS und CSS mit Quartz, nennt sich das, was so ein Static Site Generator ist. Der benutzt aber das Obsidian Markdown Format und macht dann sowas wie Obsidian Publish, aber halt kostenlos und halt auf deiner eigenen Seite gehostet, was sehr, sehr cool ist. Und das kann ich auch jedem ans Herz legen, weil ja, das Feature Set ist einfach unglaublich geil. Ich habe da jetzt auch irgendwie Backlinks und irgendwie Wikilinks und dann einen Local Graph, wo man dann sieht, okay, was wird hier referenziert? Dann habe ich Tags, alles mit eingebaut. Ich habe jetzt mit einem PR von dem Repo auch noch so dynamisch generierte Open Graph Images. Das heißt, wenn man den Link irgendwem schickt, dann steht da tatsächlich der Titel und die Description von dem Artikel als Bild mit drin von dem Artikel. Und das finde ich auch sehr, sehr cool einfach.
Schreibt man da Markdown direkt oder muss da HTML schreiben?
Ich schreibe komplett Markdown.
Okay.
Also ich schreibe nur, tatsächlich öffne ich das da auch in Obsidian, quasi die Markdown-Files und dann bearbeite ich alles mit Obsidian. Und das ist halt voll geil, weil dann kann ich auch sowas wie diese Callouts machen mit so einem Info-Ding oder Syntax-Highlighting und das funktioniert einfach. Weißt du, ich musste da jetzt nichts irgendwie krass groß entwickeln. Die Features waren einfach alle da.
Ja, und das finde ich, also das ist mir beim Schreiben oder beim Bloggen auch mega wichtig, dass ich halt im Markdown schreiben kann. Das ging, als ich noch für die Taz gebloggt habe, nicht. Und das hat mich so angekotzt, dass ich dann tatsächlich nicht direkt in dem Editor von WordPress geschrieben habe, sondern ich habe es dann in Ulysses vorbereitet, in Markdown.
Und dann konvertiert.
Dann nach HTML konvertiert und habe es dann dort reingepastet. Also das war ein bisschen stressig.
Ja, das verstehe ich. Aber ja. Sonst kann man auch gerne, also wenn ihr irgendwie Feedback habt zum Blog, nutzt gerne die Kommentarfunktion in meinem Blog, was mega geil ist. Also das ist auch powered durch Giskus, nennt sich das.
Ach, das ist ein Giskus-Klon?
Genau, das ist, nee. Oder Giskus oder?
Also Giskus nutzt du, ich bin gerade auf deiner Seite.
Ja, genau.
Giskus ist das kommerzielle.
Ah, nee, also essentiell, das ist voll geil, weil das nutzt einfach GitHub Discussions auf meinem Blog-Repo.
Ja, das ist schon gut.
Das ist halt voll geil, weil ich habe ja mein Blog ist eh Open Source, das heißt, man kann die ganzen Notes sich auch in Markdown bei mir angucken und auch den ganzen Code für den ganzen Blog kann man da angucken und diese ganzen Discussions sind halt in diesem GitHub-Repo als Discussion tatsächlich angelegt und das ist schon, also sehr cool einfach, finde ich sehr, sehr angenehm und man muss sich einfach nur mit GitHub einloggen und dann kann man da Kommentare drunter schreiben. Und ja, also wenn ihr da Feedback habt, gerne da rein und dann kooperiere ich das da mit rein. Macht mir mega Bock, also ja, macht Spaß.
Ja, schaut auch spannend aus, also auch das ganze Setup ist irgendwie sinnvoll.
Ja, das höre ich so selten aus seinem Mund. So Sachen, die ich so in meiner Freizeit mache, weil meistens ist es eher so esoterischer Quatsch. Wie zum Beispiel mein nächstes Thema.
Ah, nee, und, das ist keine Esoterie. Ich nutze es ja selber. Oder willst du jetzt über Deploy RS sprechen?
Nee. Ein Thema noch davor.
Ja, genau.
Genau, also Window Manager. Und zwar habe ich vorher, ich glaube, ich habe schon mal in einem Podcast drüber geredet, ich finde das Konzept von Tiling Window Managers sehr geil. Markus kennt das auch, Xmonad in seinen Gentoo-Zeiten, das war noch Zeiten, gell?
Das war noch Zeiten, ja.
Einfach Spaß, Spaß und Spaß.
Jeden Tag ausschließlich.
Ja, das lag aber nicht an Xmonad.
Nee, das lag einfach an meinem Studium.
Genau. Aber ich habe auf macOS, ist die Landschaft von Tiling Window Manager etwas geringer als auf Linux, weil ja dieser, wie heißt der, diese Windows-Ding von
Fluxbox?
Nee, Aqua, glaube ich, heißt der, Aqua, ja. Der Session Manager oder irgendwie sowas. Und ja, da habe ich vorher Yabai benutzt, was eigentlich ganz geil ist. Um da aber das Full Potential rauszuholen, muss man das System Integrity Protocol disablen, damit Yabai quasi so ein Snippet in die Doc-App, das ist quasi das unten, was die ganzen Fenster managt, injecten. Und das will ich nicht, weil man damit halt schon ein bisschen seine Security einschränkt. Und deswegen bin ich jetzt geswitcht auf Aerospace. Und ich sag's euch, das ist zwar ein bisschen hacky, aber verdammt geil. Also, was das quasi macht, ist nicht die actual Spaces zu benutzen von macOS, weil die sind halt mega limitierend und haben irgendwelche scheiß Animationen, die ich nicht sehen will. Wer will so eine fucking Animation? Egal. Sondern hält sich quasi Virtual Spaces. Also er hält sich selber so eine Anzahl von Windows und wo die Windows drin sind. Und wenn ich dann zum Space wechsle, dann nimmt er das Window und packt es mir quasi in die Mitte des Screens und macht es groß. Essentiell packt er einfach alle anderen Windows rechts unten in die Ecke, so dass man die nicht wirklich sieht, nur so ein ganz bisschen. Und jedes Mal, wenn ich dann eine Application switch oder auf einen anderen Workspace quasi gehe, macht er die dann groß auf den Screen, wo ich es quasi zugeteilt habe. Und es funktioniert einfach.
Also Yabai ist bei mir immer wieder kaputt gegangen, vor allem wenn der Mac mal in Sleep war und sich der Bildschirm disconnected hat, dann musste ich Yabai restarten, weil er dann nicht mehr weiß, auf welchem Screen die einzelnen Windows waren, konnte das dann nicht richtig rumschieben. Er hat dann teilweise immer irgendwie die Order verloren, dann musste ich nochmal irgendwie, ja, schieb mir bitte jetzt bitte alle Windows nochmal an die richtige Position, weil selbst nach einem Restart hat das dann nicht gemacht und alles mega kacke. Mit Aerospace funktioniert der Scheiß einfach. Es ist einfach geil. Ich kann einfach meine fucking Konfiguration haben. Ich kann da einstellen, dieses Window soll in diesem Space sein. Wenn ich Aerospace, also ich muss es nicht mal neu starten, aber selbst wenn ich es neu starte, packt er mir einfach alle dahin, wie ich es in der Config angegeben habe. Und auch die einzelnen Workspaces packt er mir richtig auf die Displays. Und wenn ich den Display disconnecte, packt er es mir wieder auf einen normalen Display. Und es funktioniert einfach. Es ist unglaublich. Es ist einfach geil.
Ich hab's mal in die Shownotes gepackt. Es ist in der Beta. Merkt man davon was?
Also bisher noch nicht. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass sich dann Konfigurationssachen ändern oder so. Okay. Aber bisher habe ich noch nichts gemerkt. Also es gibt ein paar Caveats, das steht auch in der Doku. So ein bisschen so Dialoge kann er manchmal nicht richtig darstellen, weil er benutzt eine bestimmte API und macOS ist da einfach sehr restriktiv teilweise. Und man hat auch das Problem, die Windows sind halt immer noch im sichtbaren Space, weil sonst kann man die nicht mehr verschieben. Das ist auch sehr lustig, weil wenn die quasi komplett offscreen wären, das geht einfach nicht. Deswegen müssen die halt rechts unten alle in so einer Ecke sein und man sieht es halt so ein bisschen. Das finde ich persönlich aber überhaupt nicht schlimm, weil, ja, keine Ahnung, ich achte da einfach nicht mehr drauf und fertig. Und ja, sonst funktioniert es tatsächlich echt gut. Also ich bin echt überrascht, weil das klang schon so mega nach so einer hacky Lösung, aber es funktioniert super. Also ich kann es wirklich nur empfehlen und ich kann es halt vor allem jedem empfehlen, der nicht SIP ausschalten will an seinem Mac, aber trotzdem einen Tiling Window Manager will.
Wie stark ist denn dieses Tree Paradigm enforced? Also ich kenne das noch ein bisschen von i3 und man muss da immer ganz stark in so, wenn ich was verschieben möchte, so in welchem Bereich von dem Tree baue ich das jetzt rein und das hat mein Hirn irgendwie nicht hingekriegt.
Ja.
Merkt man das da, dass man irgendwie so das Verschieben von Fenstern immer noch so ein Brainfuck ist oder gibt's da irgendwie inzwischen bessere Konzepte?
Ich muss auch sagen, also das mit dem Tree ist anders, als es in Yabai gehandelt wird, weil in Yabai wird quasi, werden die Fenster in so einem, ich weiß nicht, wie man diesen Algorithmus nennt, aber das ist quasi, links ist so ganz groß, rechts wird kleiner, genau, rechts unten wird es
so
noch kleiner.
Fibonacci, ist wie so
genau,
eine Fibonacci-Spirale.
Genau, diese Spirale, ja genau. So werden die Fenster gegliedert und in Aerospace ist es halt Tree-based. Das heißt, ich habe immer quasi eine Root-Node und darunter sind alle meine Fenster. Ich kann die dann quasi gruppieren und dann gibt es quasi eine Group, die dann das Parent ist und dann habe ich da drunter quasi zwei Fenster und dann kann ich die quasi auch so darstellen, dass ich links ein großes habe, rechts irgendwie ein kleineres und dann wieder klein und klein. Dann muss man die aber immer manuell gruppieren.
Ja, okay.
Und tatsächlich, ja, es ist nicht ganz so geil, weil ich fand es schon einfacher mit dieser Fibonacci-Spirale, weil das einfach so Sinn gemacht hat, dass er die halt immer dann kleiner macht und ja. Aber ich habe selten mehr als drei Fenster auf meinem Screen. Und wenn ich drei Fenster habe, dann nehme ich das, also in Aerospace heißt es Akkordeon, und dann ist es quasi wie so ein Stack.
Ja, verstehe, okay.
Und dann kann ich trotzdem auch quasi sagen, okay, ich navigiere nach links und rechts, um durch den Stack zu navigieren. Und das funktioniert dann auch gut.
Ja, weil ich hatte tatsächlich i3 mal eine Zeit lang ausprobiert und genau das, worüber wir jetzt diskutiert haben, hat mich einfach mega abgefuckt. Weil ich dann irgendwie unten rechts so ein kleines Fenster hatte und das will ich jetzt groß. So, und dann, wie muss ich das jetzt modifizieren,
dass
ich
nicht
hinkomme, aber das andere dann trotzdem, das war dann einfach immer viel zu viel. Weil man ist ja da nicht in dem Modus, wo man jetzt seine Windows managen möchte, sondern man ist in dem fucking Modus, wo man jetzt gerade irgendwie entwickelt oder irgendwie was anderes im Kopf hat. Und das hat mir damals nicht getaugt. Aber vielleicht taugt ja das Ganze nochmal auf einer anderen Ebene zu managen.
Ja.
Nämlich innerhalb des Terminals. Und dafür haben wir, glaube ich, schon mal kurz gesprochen. Und ich bin jetzt gespannt, was du jetzt zu sagen hast über
Zelich.
Und nicht Sally J.
Genau, wir haben es Sally J genannt, das ist aber falsch, das kommt tatsächlich, also es ist ein arabisches Wort und ist so ein bestimmtes Mosaik Ding aus Marokko oder so. Also daher kommt der Name. Aber was es tatsächlich ist, ist ein Terminal Multiplexer oder auch Workspace für dein Terminal. Und vor allem das hat mich nochmal dorthin gebracht, dass ich Zelich verstehe und auch appreciaten kann. Und zwar, ich habe Markus nämlich ganz lange ausgelacht. Nee, habe ich nicht. Also ich habe einfach gesagt.
Du hast aber schon viele gehässige Kommentare gemacht.
Du hast genauso viele gehässige Kommentare gemacht. Das sind immer so kleine Sticheleien. Aber er hat schon, also er war schon immer ein Teamux-User, weil ja so Multiplexer, da ist er aufgewachsen und das findet er geil. Und ja, ich habe da nie so einen Benefit gesehen, weil vor allem als ich auch noch Yabai benutzt habe oder Aerospace, ich ja einfach sagen kann, ich manage mir meine Terminal-Windows einfach mit meinem Window-Manager.
Was komplett legit ist, aber ich habe ja sowas nicht.
Genau, genau. Das ist, und ich finde auch, das ist komplett legit. Jetzt kommt aber ein Punkt, und zwar ist für mich das Terminal mittlerweile, und für dich wahrscheinlich auch, wie eine IDE.
Ja, genau.
Also so wie die IntelliJ. Und da hast du es aber auch so, dass du ja ein gewisses Layout hast, in dem du deine Tools positionierst.
Genau, ich habe ja auch nicht, also GIMP zum Beispiel macht das ja ganz anders. Das sagt ja, hey, der Window Manager ist dein Betriebssystem und es scheißt dir dann jede Toolpalette als ein eigenes Fenster auf den,
genau,
auf den Punkt. Und so macht es ja jetzt weder die IntelliJ noch Visual Studio Code noch Eclipse.
Genau, jede IDE, die man so kennt, die packt dir halt das so hin in einem bestimmten Layout. Und das hast du im Terminal halt nicht. Du hast halt im Terminal halt einfach eine Shell. Und die Shell benutzt du dann halt. Und wenn du dann ein neues Fenster machst, dann hast du entweder von der Terminal Application irgendwie Tabs oder so, oder hast dann irgendwelche Split Screens, die dann auch alle anders implementiert sind und dann teilweise auch nicht richtig funktionieren. Und wie ist das mit Sessions? Und ja, das ist alles immer so ein bisschen flimsig und kacke, finde ich. Also ich bin auch schon durch jede Terminal-App gegangen, die es so gibt eigentlich. Also ich hatte schon iTerm, ich hatte Warp, ich hatte Alacrity, ich hatte Kitty. Ich bin jetzt bei Westterm, bin ich sehr zufrieden tatsächlich auch. Aber mir hat so dieses, ich will so einen Setup für meine Sachen. Ich will in der Lage sein, mir meine Fenster so hinzupacken, wie ich das will. Und dann bleibt es so, oder ich kann dieses Layout wieder aufrufen, und genau das ist Zelich. Das ist einfach geil. Du kannst dir quasi, also du startest das, dann startest du quasi eine Session und kannst dann in dem Multiplexer dir deine Terminalfenster so hinmachen, wie du das möchtest. Das heißt, zum Beispiel oben packst du dann ein Fenster hin, wo du Vim laufen hast, und unten so ein kleineres Terminalfenster, quasi wie in der IntelliJ. Und dann hast du links vielleicht noch einen File Explorer, und dann hast du aber einen neuen Tab, wo du ein anderes Projekt offen hast. Und dann schließt du aber dein Terminal und willst jetzt aber später wieder da weitermachen, wo du aufgehört hast. Und das geht einfach. Du sagst einfach Zelich, öffnest den Session Manager, gehst einfach wieder in deine Session rein und alles ist so, wie du es vorher hattest. Und das ist unglaublich stark. Vor allem auch für so Features wie, ich mach mir eine Floating Pane in die Mitte, um zum Beispiel Git zu managen. Also du musst dir vorstellen, ich habe jetzt ein Projekt, typischerweise, was weiß ich, einen Helmchart oder so. Dann habe ich oben mein Helmchart, unten mein Terminalfenster, wo ich irgendwelche Helm-Commands oder kubectl-Commands ausführe, und dann kann ich einfach Ctrl-P, W machen und habe einen Floating-Window mit Lazy-Git drin. Und das ist einfach der Shit. Da kann ich so geil rumspringen und so geil irgendwie sagen, okay, jetzt wollte ich aber noch irgendwas was Neues machen, jetzt wollte ich irgendwie nochmal in einem anderen Chart nachgucken, ja, dann mache ich einen Tab auf, hab mir, und das ist auch nochmal ein geiles Feature, was es so in Teamux auch nicht gibt, hab mir eine Layout-File auf meinem System
ready gemacht und starte dann einen Tab mit diesem Layout. Und das ist einfach der geilste Scheiß, weil du kannst dir einfach deine Terminal-IDE so bauen, wie du da drauf Bock hast. Und das ist unglaublich stark.
Ja, kann ich verstehen. Wobei ich tatsächlich sagen muss, bei mir hat das alles schon, auch ohne diese ganzen Features, schon mega viel Sinn gemacht. Aber du hast den wichtigen Punkt gesagt, man muss das Terminal ein bisschen wie eine IDE begreifen. Also was ist mein Anwendungsfall oft? Ich habe oben ein Vim laufen und ich habe dann unten, oben ganz triviales Beispiel, eine Docker Compose, die ich editiere und unten starte ich sie.
Ja.
Und das ist genau das, was ich haben möchte. Das heißt, ich habe dann oben die Möglichkeit, eine Datei zu editieren und unten habe ich dann vielleicht das Maven-Kommando, oben die POM, unten das Maven-Kommando. Und das ist so tatsächlich 90% von meiner technischen Arbeit, die ich machen muss tagsüber. Und genau dafür ist es gut. Jetzt ist die Frage, warum Selej und nicht Temux, da schon ein paar Beispiele gesagt. Ich möchte das Wichtigste kurz nennen. Es kann einfach out of the box fast alles. Und bei Temux muss man sich absolut kaputt konfigurieren.
Oh ja.
Also Temux kommt einfach nicht mal mit einer gescheiten Mausunterstützung. Es hat keine gute, man sieht die offenen Tabs nicht, sondern es ist erstmal so komplett minimalistisch und alles weg. Und man tauscht dann irgendwie jahrelang irgendwelche magischen Kommandos aus zwischen Entwicklern und fügt die dann in seine Temux-Conf mit rein und es wird immer esoterischer und immer wilder und Plugins und es braucht dann auch immer länger zum Laden und das ist halt genau das, warum ich inzwischen auch bei meinen Servern, und das ist der nächste Punkt, auf Selej gewechselt bin, weil es halt out of the box ziemlich viel kann. Und das ist der nächste Punkt, ich bin halt oft auch noch auf virtuellen Maschinen unterwegs, die halt nicht lokal sind. Und auch da will ich potenziell mal ein bisschen was entwickeln oder mal ein bisschen was Aufwendigeres machen. Und da bin ich dann halt per SSH einmal eingeloggt, habe dann dort mein Selej laufen. Das läuft dann da auch, da kann meine SSH-Verbindung auch abkacken, wie sie möchte. Ich logge mich dann irgendwie Stunden später vielleicht mit einer ganz anderen Maschine nochmal ein, sag Selej A und bin wieder dort, wo ich war. Und genau das ist das, was ich so wertschätze. Ich habe auch dauerhaft auf meinem Raspberry Pi in Selej laufen, wo einfach die erste Pain ist immer Updates. Das heißt, ich muss immer nur Pfeil nach oben, kann dann mein apt-get-install und alles Mögliche durchlaufen lassen. Auf der zweiten Seite dann das Managen vom Pi-Hole. Also ich habe schon, wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, so verschiedene Pains vorbereitet, die halt dauerhaft einfach laufen. Also ich schließe die auch gar nicht. Und ich kann mich dann immer wieder rein konnektieren und habe immer genau den Kontext, den ich möchte. Und das ist das, was ich an diesen T-Terminal Multiplexern so geil finde.
Ja, und ich muss auch sagen, also ich bin jetzt überzeugt. Ich finde das schon, also das ist für mich auch ein Game Changer einfach, weil was ich jetzt halt auch gemacht habe, ist, man kann halt mega cool auch mit der derzeitigen Session interagieren in Selej. Du hast halt über die CLI kannst du einfach eine Action an die derzeitige Session schicken. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir ein kleines Skript geschrieben, was ich in Raycast ausführen kann, wo ich ein Argument mitgebe. Und dann sage ich quasi Selej New Project Tab und gebe dann einen String mit, der dann in the Oxide, also Z, den Pfad von dem Projekt sucht und mir dann einen Tab startet mit dem Layout von dem Projekt. Und dann habe ich direkt einen Envim gestartet in dem Folder. Ich habe direkt einen LazyGit gestartet und unten noch die Command-Zeile für die Commands, die ich dann ausführe. Und das ist einfach geil.
Jetzt hast du schon so oft LazyGit gesagt, jetzt muss ich mal schauen, was das ist.
Das ist die beste UI für Git, die es gibt. Das sage ich dir. Du benutzt ja keine UI, aber ich bin da ein großer Freund von, dass ich auch die ganze Zeit sehe, okay, welche Files habe ich gestaged, okay, jetzt kann ich einen Commit, dann habe ich so ein kleines Pop-up, wo ich dann irgendwie eine Commit-Message eingeben kann und dann kann ich pushen, ich kann mir nochmal den Reflog angucken, ich kann mir den Git-Tree angucken, ich kann nochmal resetten, ich kann amenden und ich kann interactive rebasen. Das geht zum Teil auch in der IntelliJ, aber in der IntelliJ ist es einfach immer scheiße und diesem LazyGit vertraue ich einfach, dass das die richtigen Commands hat und auch macht und ja, das funktioniert einfach tausendmal besser als jede andere Git-UI, die ich je benutzt habe.
Ja, du kennst mich, ich bin da jetzt schon wieder überfordert. Ich sehe irgendwie drei Fenster und ich fange schon an zu weinen.
Ja, aber ich finde das einfach geil. Vor allem, du siehst direkt, okay, welche Changes hast du in den einzelnen Files? Dass du das auch nicht vermisst, verstehe ich nicht. Also, du musst ja irgendwie angucken, bevor du committest, okay, welche Changes hatte ich nochmal alles, in welchen Files. Und klar kannst du dafür irgendwie noch ein Command eingeben, aber das finde ich einfach mega convenient im LazyGit.
Ja, also mein Workflow ist tatsächlich, ich habe auch hier wieder ein völlig zusammenkonfiguriertes Git-Config mit wahrscheinlich 30, 40 Aliases drin, die ich auch regelmäßig verwende. Und ich gebe dann halt tatsächlich Git S ein und dann kommen die Modifizierten. Also das ist eher so eine Dialogform, wie ich arbeite. Also ich will nicht diese Sicht, sondern ich habe so in den Fingern diese Workflows drin. Ich kann es komplett verstehen, dass man das nicht möchte.
Ja.
Aber so habe ich es mir halt angewöhnt, weil ich halt früher auch mit SVN arbeiten musste und es da auch keine sinnvollen UIs für gab. Und ich gebe dann halt Git S ein, ich sehe dann was Modifiziertes, ich mache dann Git A zum Adden, ich mache dann Git Commit und dann Git Push und ich mache auch meine Rebases und meine Squashes alle in der Kommandozeile. Meistens halt Interactive und Interactive funktioniert ja so, dass dann im Vim halt eine Textdatei geöffnet wird, wo du dann deine Rebase composed.
Ja.
Und ja, ich kann verstehen, wenn man klicken will, aber ich denke,
ich will ja nicht klicken. Das ist ja trotzdem alles Keyboard getrieben. Aber ich kann halt sagen, okay, ich sehe, welche Files ich adden will. Vielleicht gibt es hier Files, die ich nicht adden will.
Da bin jetzt zum Beispiel, wie komme ich denn jetzt von 2 auf 3? Also von dem Fenster 2 auf Tab tatsächlich.
Genau.
Ja, dann muss ich erstmal ins richtige Fenster gehen.
Genau. Ja, und dann switchst du mit Tab durch. Wenn du die verschiedenen Reiter willst, dann machst du eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Das ist auf der deutschen Tastatur ein bisschen kacke, aber auf der englischen geht das eigentlich mega easy.
Okay, dann habe ich jetzt hier eine Datei und jetzt will ich die adden. Ja, okay, verstehe.
Space.
Dann
kommen unten und das Ding ist halt, was du halt machen kannst, ist immer Fragezeichen. Mach mal Fragezeichen und siehst du immer die aktuellen, auch möglichen Git-Commands mit den Keybinds, die du machen kannst. Und das ist zum Beispiel auch mega stark, weil dann kann ich zum Beispiel auf einen Branch gehen für jemanden, der keine Ahnung hat von Branches und dann sehe ich, welche Optionen ich habe auf dem Branch. Was kann ich mit dem Branch machen? Kann ich auf den resetten? Kann ich den rebasen? Kann ich den lokal löschen? Kann ich den im Remote löschen?
Ja, ich sehe schon, dass es mächtig ist und ich finde es, wahrscheinlich ist es sogar besser als das, was IntelliJ eingebaut hat.
Ist es. Ja. Ich tue 100%.
Aber es ist halt für meinen Workflow nichts. Also
klar, aber ich sag, für ganz viele andere ist das auf jeden Fall was.
Also ich bin da jetzt eher der Besondere und der Ausreißer, was auch oft zu Konflikten führt, weil ich den Leuten halt irgendwie sage, ja, mach halt schnell das Rebase und die stehen dann halt da irgendwie wie der Ochs vom Berg und haben keine Ahnung, was sie tun sollen, weil für mich die Dinge halt irgendwie klar sind, aber offensichtlich nicht für jeden, was vollkommen okay ist, weil verschiedene Menschen denken verschieden.
Ja. Und in Bezug auf Zellige ist mir eine Sache, hat mich so aufgeregt, dass ich einfach gesagt habe, fuck it, ich wechsle noch ein weiteres Tool. Es ist immer unglaublich. Alle 3 Monate wechsle ich einfach jedes meiner Tools. Es macht immer wieder Spaß. Aber es macht tatsächlich auch Spaß. Ich war ja auf dem KCD, ne, auf den Kubernetes Community Days 2024. Und da habe ich auch einen Referent gesehen, also jemand, der da einen Talk macht, der hat nicht ZSH genutzt. Und habe ich ihn.
Frevel.
Ja, genau. Dann dachte ich mir so, was?
der benutzt kein ZSH. Dann bin ich tatsächlich nach dem Talk zu ihm hingegangen und meinte, ja, du benutzt ja gar kein ZSH. Was benutzt du da? Und dann sagt er, ja, ich benutze Fish. Und Fish habe ich schon öfters gehört, die Fish Shell. Und ich war immer so on the edge zu switchen. Wir haben tatsächlich auch einen Kumpel von uns beiden, der Mark, der benutzt nämlich auch Fish und der hat mir nämlich schon damals geraten, zu Fish zu wechseln. Und da war ich immer so, ah, ich weiß nicht, das ist halt nicht POSIX-kompatibel. Du kannst halt keine normalen Bash-Skripte da drin schreiben und die da drin exekuten. Und deswegen habe ich immer gesagt, nee, ich will eigentlich schon POSIX-kompatibel sein. Vor allem, wenn ich dann mal irgendwelche Skripte schreibe oder so. Und jetzt ist mir die ZSH aber so krank auf den Sack gegangen, weil ich einfach, also ich möchte nur mal kurz anmerken, dieses Plugin-Ökosystem ist einfach kaputt. Das ist
ja, das ist aber eher ein OpenSSH-Problem und
ja, weniger. Aber das Geile ist ja, es gibt ja Alternativen dazu. Das ist aber so verstreut. Es gibt Anti-Gen, es gibt Anti-Proto-Gen, es gibt fucking Z-Init, ZS-Arsch, keine Ahnung. Es gibt fast mehr ZSH-Plugin-Manager, als es ZSH-Plugins gibt. Wo ich mir so denke, was passiert hier? Was machen denn die Leute? Und warum benutze ich nicht einfach OpenZSH? Weil das fucking langsam ist. Und das kann keiner bestreiten. OpenZSH ist einfach arschlangsam und ist teilweise echt beschissen implementiert. Und das ist eigentlich well known in der Community.
Langsam ist es nur beim Laden von der Shell. Das muss man sagen.
Klar, logischerweise. Ich rede jetzt, sorry, das sollte ich vielleicht vorher nochmal. Es geht immer darum, eine Shell zu starten.
Eine neue Shell zu starten.
Genau, ja. Weil sobald da alles geladen hat, die ganzen Plugins drin sind, kein Problem. Dann funktioniert jede Shell eigentlich ungefähr gleich schnell. Das Problem ist bloß, wenn du jetzt sowas wie einen Multiplexer nutzt oder oft irgendwie neue Terminals startest, dann hast du jedes Mal diesen fucking Startup und jedes Mal sitzt du da eine Sekunde, zwei Sekunden und das fuckt mich einfach ab. Vor allem, wenn ich irgendwie schnell irgendwelche Context-Switches mache oder mal schnell ein Floating-Window starten will, dann will ich nicht jedes Mal eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden warten, bis dann meine Shell geladen hat. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich habe Anti-Gen ausprobiert, ich habe irgendwie Z-Init ausprobiert und es ist einfach alles scheiße. Ich fand alles kacke. Und ich habe es auch nochmal runtergebrochen, wirklich auf die Plugins, die ich wirklich nur brauche. Welche Plugins sind die wichtigsten Plugins in der Shell? Das ist für mich Auto-Suggestions, Syntax-Highlighting und seit neuestem History-Substring-Search. Weißt du, was das ist?
Wahrscheinlich FZF auf der History.
Nicht unbedingt, sondern nur, also ein bisschen einfacher. FZF ist immer relativ fett und dann machst du wirklich so eine Reverse Search, wo du dann irgendwie fuzzy findest, was weiß ich. Aber History Substring Search ist einfach nur, dir fällt ein, in dem Command hatte ich root at drin stehen. Oder irgendwie, was weiß ich, da hatte ich doch irgendwie einen Cut drin gemacht, aber ich weiß nicht mehr an welcher Stelle, das war nicht am Anfang oder so, oder ich weiß, dass die Datei irgendwas mit Peter hieß. Und dann kannst du einfach sagen, Peter nach oben, also Peter Pfeil nach oben klicken und er findet den Command, aber halt nicht, weil der damit anfängt, sondern weil der irgendwo drin Peter steht. Und das ist halt das Geile daran und das habe ich tatsächlich, also das fand ich so geil, dass ich das die ganze Zeit benutze jetzt. Weil ich muss mir jetzt nicht mehr merken, ah shit, wie fing nochmal dieser Command an? Sondern ich weiß zum Beispiel, um einen kubectl-secret from file zu machen, war irgendwas minus minus from file. Und dann gebe ich das ein, mach nach oben, fertig, hab den Command da. Ja, das geht ultra schnell. Und ich finde, es ist auch schneller als, okay, dann drücke ich Steuerung R und guck in dem Fuzzy Finder, ah, welches Command war das? Oh, da habe ich 10.000 Commands. Ach ja, der hier. Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe ich schon. Also, ja. Ja, doch. es ist ein Use Case, was ich halt oft habe. Also ich habe eine ziemlich gute Completion in der ZSH mir zusammen konfiguriert.
Ja.
Und in 99% der Fällen muss ich wirklich nur irgendeinen random Schnipsel tippen und der wird mir dann halt hellgrau vorgeschlagen und ich klicke Tab und es ist da.
Genau, aber das ist ja auch nur für Sachen, wo du genau den Anfang kennst. Ne?
Nee, ich habe so konfiguriert, dass da auch Infix-Suche geht.
Wirklich?
Ja.
Okay, das muss ich mir auch mal angucken. Auf jeden Fall würdest du, glaube ich, agreeen, dass das so die
Standardanwendung für
genau, History. Genau, das sind die absolut, auch die drei, die ich jetzt genannt habe, die wichtigsten Sachen, die in so einem Terminal eigentlich funktionieren sollten, wenn man da viel arbeitet drin. Und Fish hat das halt alles einfach mit drin. Ohne Plugins, ohne viel konfigurieren, standardmäßig ist es einfach mit drin. Und auch sowas wie diese Tab-Completion, diese, dass du selecten kannst, das ist einfach mit drin, ohne einen Plugin-Manager. Du holst dir einfach die Fish-Shell, startest die, das ist mit dabei. Und das war einfach das Killer-Feature. Und sie braucht nicht ewig zum Starten. Die ist so da, in Millisekunden. Oh, es ist einfach schön.
Ja, weißt du, warum mich das Starten, ich habe jetzt gerade überlegt, warum mich das Starten nicht stört. Und mein Use-Case ist halt tatsächlich der, dass ich halt immer Shells offen habe.
Ja, aber bei mir ist es halt oft so, dass ich Kontext-Switche mache und dann irgendwie, okay.
Ich auch, bei mir ist aber jeder Kontext, also Beispiel jetzt, das ist jetzt tatsächlich einfach das, was ich habe heute Morgen neu gestartet, das heißt, alles ist durch. Ich habe auf der ersten Pane einfach Homebrew und OpenIZSH zum Updaten. Ich habe auf der zweiten Shell, die habe ich Cogito genannt. Da habe ich mit Cogito ein bisschen rumgespielt. Das war der zweite Pane. Und dann habe ich für das Projekt, das ich jetzt gleich vorstellen werde, einfach zwei Shells dauerhaft offen. Und zwischen denen switche ich dann immer hin und her, je nachdem, was ich wo gerade mache.
Ja, aber was ich halt cool finde an dem Setup, was ich jetzt habe, ist halt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt ein neues Projekt starten, dann muss ich nicht in potenziell drei Panes immer zum Projekt hin navigieren.
So, ja, gut.
Ne? Und dann die einzelnen Commands ausführen, sondern ich kann einfach sagen, start mir drei Panes, alle in diesem Directory und dann sind die einfach da.
Verstehe ich. Bei mir wäre es dann wahrscheinlich eher so, dass ich über Wochen am selben Projekt arbeite und dann einfach das Pane nicht schließe.
Ja, genau. Das sind aber halt unterschiedliche Arbeitsweisen. Und ja, genau deswegen bin ich zu Fish gewechselt und ich habe bisher noch nichts vermisst. Also ich habe jetzt auch schon ein bisschen gearbeitet da drin. Ich habe auch, was weiß ich, ein bisschen Pipes gemacht. Ich habe mir auch Aliase, also da musste ich zum Beispiel, das sind jetzt nicht mehr Aliase, glaube ich, sondern Abbreviations, die ich jetzt da benutze. Und ja, aber am Ende ist es trotzdem einfach eine Shell und ich benutze eigentlich fast alles so, wie ich es vorher benutzt habe. Und wenn ich wirklich einen Bash-Script ausführe, dann führe ich das immer noch mit Bash aus. Also,
gibt's ja immer noch, genau. Und also, man schreibt ja oben auch die Shebang rein. Das eben, heißt,
selbst genau wenn deswegen macht man das ja.
Ausführen würdest es trotzdem mit der Bash ausführen. Fishshell.com ist die offizielle Seite. Ich dachte am Anfang, das sei falsch, aber die haben Comic Sans als.
Ja. Ist geil, oder?
A Command Line Shell for the 90s.
Ja. Das ist halt der Gag. Also weil alle immer sagen, hier, wir sind, weißt du, ZSH ist die fürs 2000er, dann ist Fish halt die für die 90er.
Ja, nicht mein Humor, aber ich komme mit klar. Es ist so ein bisschen, wie heißt dieser Look? Aero.
Keine Ahnung.
Flutiger Aero wurde diese Ästhetik getauft.
Aber ja, ich kann es euch nur ans Herz legen, probiert mal Fish aus. Und ja, tatsächlich ist aber auch die Scripting-Sprache von Fish deutlich geiler als POSIX mit Bash. Weil das, keine Ahnung, irgendwie zu sagen, if, dann machst du ein Semikolon und dann hast du then. Natürlich kommt dann then. Warum? Also in einem if ist es ja logisch, dass ich das if haben will und dann ein then. Und dann habe ich nicht irgendwie bei jedem Block muss ich dann irgendwie das Anfangsstatement rückwärts schreiben, was auch mega weird ist, sondern jeder Block wird einfach geendet mit end, was auch irgendwie Sinn macht. Also wenn ich zum Beispiel einen Loop habe, dann endet der halt auf end. Oder wenn ich einen if habe, dann endet der auf end und nicht auf phi. Weißt du?
Ja, ja, verstehe ich komplett. Deswegen, also,
ja,
ich schreibe einfach keine Bash-Scripts.
Ja, genau. Das mache ich halt für dich.
Ja, genau. Oder ich frage ChatGPT. In diesem Sinne kommen wir zu den News und wir beginnen mit dem wichtigen Thema Security. Da ist uns was über die...
Da habe ich was noch Ticker vorhin
gelaufen. Ja, ich hinzugefügt. Eine kritische Verwundbarkeit in Windows.
Ja, und zwar eine, ich glaube, eine 9.8.
Aha, Glückwunsch.
Die ist relativ heftig. Ja, genau, ich bin assigned als CVSS-Score auf 9.8. Und zwar kann man anscheinend mit IPv6-Packets einfach Remote-Code-Execution machen.
Ach, schön.
Genau, also man muss nur speziell craftete Packets an eine Windows-Maschine senden und ja, dann kann man da einfach Code drauf.
Und der IPv6 ist ja das, wo uns alle empfohlen haben, wir sollen es anmachen, gell?
Richtig.
Ah, verstehe.
Also das ist vermutlich auch auf jedem
Default an, ja.
Ding an. Und das Geile ist, das betrifft halt auch jede, also jede supported Version of Windows und Windows Server.
Hilft eine gescheite Firewall davor oder weiß man noch nicht? Wahrscheinlich ist es relativ
frisch. Das weiß ich nicht. Ja, es ist relativ frisch. Also es kam, glaube ich, ja okay, vor 5 Tagen
ja.
Raus. Aber ja, das hört sich nicht so geil an. Ja, Windows geht zurzeit nicht so gut. Ob man jetzt will, dass es an, also es lag natürlich auch an CrowdStrike, aber ja. Trotzdem, das ist natürlich nicht so schön.
Ja, Gott sei Dank verwenden wir macOS und Linux.
Genau, mega geil.
Weißt du, was mich bei Golem, wir haben Golem verlinkt, immer massiv stört, dass die
Previews nicht funktionieren.
Die Previews nicht funktionieren, ja. Weil die ihren fucking Popover nicht im Griff haben.
Ja, das ist auch mega der Kack.
Also die können doch da die Open Graph Sachen ausliefern, auch wenn dieses Popover kommt.
Ja, deswegen habe ich auch extra noch einen zweiten Link hinzugefügt.
Das sind doch ITler dort, IT-News für Profis. Ja, Glückwunsch.
Ich mach Golem auch mal raus. So. Wir haben nämlich die originale...
ja, lass uns die original CVI reinnehmen.
Ja.
Damals nochmal CrowdStrike drin, haben wir dann letztes Mal nicht drüber geredet, oder?
Ja, eigentlich schon, oder?
Eigentlich schon, ja. Vielleicht ist das einfach...
Vielleicht ist nochmal interessant, wie das ausgelöst wurde.
Ja, das wäre vielleicht nochmal spannend.
Und zwar hat sich jetzt, also die haben einen irgendwie 22-seitigen PDF-Report auch nochmal rausgehauen und da stand halt drin, es lag anscheinend an der Regex. Und die haben 21 Parameter erwartet, es kamen nur 20 Parameter rein.
Das muss ja eine super gute Regex sein. Ja. Also sowas will man auch direkt im Kernel laufen haben, glaube ich, so eine Regex.
Richtig. Wo ich mich auch so frage, also sorry, wie viel Millionen habt ihr und dann könnt ihr nicht mal irgendwie euren eigenen Parser schreiben und macht dann irgendwelche komische Regex-Magic. Aber ja, das fand ich auch noch sehr, sehr lustig in Bezug auf das CrowdStrike-Ding. Hatten wir das schon, dass CrowdStrike
ja, schon,
den Leuten irgendwie $10
$10 Uber Eats, ja.
Ich glaube, das hatten wir letzte Folge, ja.
Das hatten wir schon, ja.
Na gut.
Ja, also Finger weg von Windows ist die Kurzzusammenfassung. Ja,
Unix ist eh besser.
Auch eine Kurzzusammenfassung können wir euch nur geben von der 2024er Developer Survey von Stack Overflow. Stack Overflow fragt einmal im Jahr ihre Besucher. Das ist dann mehr oder minder repräsentativ. Das sind halt genau die Leute, die auf Stack Overflow unterwegs sind. Ganz, ganz, ganz viele Fragen. Und wie immer kann man da so ein bisschen... Vor allem, was ich da halt rausnehme, ist so der Trend der Programmiersprachen auch ein bisschen dieses Mal sehr gut unterteilt zwischen professionellen Developer Learning to Code, Other Coders und so weiter.
Und Noobs.
Und ja, das würde ich jetzt mal bei Other Coders sehen.
So,
und ich muss tatsächlich sagen, ich bin immer noch sehr froh, dass Java in den Top 10 ist, nach den Sprachen, die meiner Meinung nach nur Hilfssprachen sind. Was?
Nicht nur deiner Meinung.
Ja, oder sind einfach Hilfssprachen. Ja. Also da wird einfach gefragt, hey, was codest du irgendwie so täglich oder mindestens einmal die Woche? Und natürlich muss man da auch immer sagen, SQL, HTML und Bash Shell, weil wir haben es gerade eben gesagt, das ist halt einfach der Alltag. Und wenn man die rauspackt, dann ist eigentlich nur Python und TypeScript über Java. Und JavaScript natürlich.
Ja, und JavaScript, ja.
Und das ist genauso, wie ich es erwartet habe. Also JavaScript nach wie vor die stärkste Backend-Sprache. Finde ich eigentlich relativ fein.
Sonst am meisten admired ist natürlich wieder Rust. Die Leute lieben es.
Ja, aber da sehe ich, da hatte ich auch einen, wo ist denn hier Rust? Genau, bei 11%. Da hatte ich auch einen, immer wieder spannende Diskussionen. Es ist halt ein ganz starker Unterschied zwischen dem, was in dieser Hacker-Community-Open-Source-Bubble stattfindet und das, was in der Industrie tatsächlich Relevanz hat.
Da muss ich aber nochmal dagegen sprechen, weil alle großen Companies setzen auf Rust. Also Microsoft macht das, ja. Google macht das, Vercel macht das.
Nochmal, Microsoft ist nicht, sind nicht die 10.000 Projektierer, die in jeder Großstadt,
ja, das stimmt natürlich,
irgendwelche Enterprise-Software klopfen. Also das sind dann halt die, ja, schon okay, viele Menschen.
In der Charge, wo man wirklich sagt, es gibt irgendwie Projektarbeit.
Genau,
und
die typische Projektarbeit, ja, die typische Standard-Enterprise-Software, da wo die meisten Arbeitsplätze, ich sage jetzt mal im IT-Mittelstand, vorhanden sind, wo man am ehesten auch seinen Input geben kann, da ist es, glaube ich, verschwindend gering.
Ich möchte aber nur sagen, dass Rust nicht nur so ein Hacker-Open-Source-Ding ist.
Das habe ich nicht gesagt.
Genau, das aber auch, das kam nur so ein bisschen so, ja, rüber.
Wollte ich damit auch nicht sagen. Ich würde es auch zum Beispiel nie sagen, dass, was ist noch weiter unten? Ich suche jetzt mal irgendwo eine, genau, Prolog bei 0,6%. Natürlich gibt es ganz, ganz, ganz wichtige Prolog-Anwendungen, die halt besonders gut beweisbar, ja, sein müssen, auch in der Industrie. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, es ist nicht relevant, es ist nur halt nicht so stark verbreitet. Das Gleiche gilt hier für irgendwie so im Mittelfeld MATLAB. Die ganzen Simulationen, die unsere Kunden mit irgendwelchen finiten Elementen und sonst was machen, die finden im MATLAB statt. Das hat seine Nische, das hat bestimmt auch eine Handvoll Arbeitsplätze. Aber wenn du halt das rundum sorglos Skillset entwickeln möchtest, ist vielleicht Experte im Prolog mit Zweitsprache MATLAB nicht die beste Wahl.
Ja, was aber vielleicht bald die beste Wahl sein könnte, ist Svelte in den Web-Frameworks. Das finde ich schon sehr, sehr interessant.
Das fand ich auch spannend. Was ich da vor allem spannend fand, also Svelte ist für mich immer noch ein bisschen underfeatured.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also im Vergleich zu Next.js, ja, und genau, React, richtig, natürlich.
Ja.
Ja. Man muss aber auch sagen, also lustigerweise ist die Stack Overflow Survey Page mit Svelte gemacht.
Die News ist mir auch irgendwie übergelaufen. Ja, finde ich spannend. Zu Recht auch in gewisser Weise. Svelte entwickeln macht Spaß. Aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass es, dass es irgendwann mal eine Signifikanz erreicht, wo man sagen könnte, wow, da muss ich Vue und React vielleicht anschnallen. Aber, und das fand ich dann auch wiederum lustig, solange WordPress noch dazwischen hängt.
Ja, PHP regiert die Welt, ich sag's dir.
Das glaube ich. Ja.
Ja. Ja, und sonst, keine Ahnung, AI gab's auch noch viel, aber sonst.
Vorsicht, Leute, was ich da sehe, ist tatsächlich, dass ganz viele Entwickler AI ein bisschen als Hype betrachten und abtun.
Wer tut das?
Ja, das kann man auch hier in dieser Umfrage sehen. Ich weiß nicht, ob du das nicht. Ich sehe es hier in der Umfrage. Ich weiß nicht, ob du es machst.
Schon ein bisschen.
Ja, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht.
Man muss aber auch, also was ich gut finde, ist, 70% of professional developers do not perceive AI as a threat to their job. Und das, finde ich, ist eine gute Erkenntnis.
Ja, und das ist auch richtig.
Ja.
Also wird auch nie passieren. Aber dass es vor allem die User Experience massiv verändern wird und die Feature Sets massiv verändern wird, das muss man, glaube ich, auch als besonders skeptischer Entwickler so langsam mal einsehen. Schaut es euch an, die Survey ist relativ spannend und auch die Data Science Presentation dahinter fand ich auch relativ gut. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das reingepackt habe oder du.
Das Streamio.
Streamio ist jetzt für Raspberry Pi verfügbar.
Wait, was ist das?
Streamio ist ein freies Fernsehbetriebssystem.
Nein!
Ja.
Oh mein Gott, ich suche die ganze Zeit schon nach einem.
Das, damit kannst du auch, glaub ich, deine LGs und so flashen und...
Nein! Hä? Wie kann das sein, dass ich das noch nicht gesehen habe?
Also ich kenne, ich bin ja null in dieser Bubble drin. Und...
Hä? Ich suche nämlich die ganze Zeit irgendwie nach Android TV, was man auf einen Raspberry Pi flashen kann. Das ist ja insane.
Ja.
Ist das kostenlos?
Ich glaube, es ist halb kommerziell. Aber ich denke...
Vielleicht deswegen, weil ich suche immer nach einer Open-Source-Alternative.
Ja, nee, es ist schon...
Aber ist es... Nee, warte mal. Yes, it is Open-Source.
Also ja, die... offensichtlich. Ja, jetzt geht Streamio for free.
Das ist in Rust geschrieben. Weiß ich nur...
Ja, also, bist ja... Okay.
Fand ich nur lustig jetzt. Sorry. Das ist ja... Das muss ich ausprobieren. Das ist ja geil. What the fuck? Das brauche ich.
Okay, gönn's dir. Also
voll geil, ey. Voll die geilen News hier.
Ja, unser Podcast hier.
Voll die geile Podcast. Super, ne? Voll geil.
Also kannst du jetzt auf deinen Raspberry packen. Scheint wohl cool zu sein.
Aber leider nur 4 und 5. Ich habe nur 3er leider.
Ja, also ich verstehe schon. Also 4K und so. Und
ja,
dann
ja.
Ist es ja Picture-in-Picture und so Kram. Also das kriegst du echt nicht hin.
Ja, die 3er sind halt echt ja, das schwach. Sind,
genau.
Aber vielleicht hole ich mir mal einen 4er und dann teste ich das aus.
Ja, ich glaube, es läuft auch. Also wenn es auf einem Raspberry läuft, dann kriegst du auch die Raspberry-kompatiblen Banana und
das wär genau
Avocado-Pies
und
was es alles gibt.
Weißt du, weil ich rante mal kurz. Ich habe mir nämlich angeguckt, was empfehlen denn die ganzen Leute auf Reddit? Die empfehlen dir, hol dir Kodi. Kennst du Kodi?
Ja, von ganz schlimmen eBay-Anzeigen. Hier jetzt Premiere kostenlos.
Also
mit Kodi und
Also Kodi TV ist auch nochmal irgendwie auf LibreELEC oder irgendwie, ach keine Ahnung, irgendwie so ein Betriebssystem, Linux-basiert und da kann man auch irgendwelche Multimedia angucken. Aber das Ding ist, das sieht halt aus wie Rotz und das funktioniert auch wie Rotz. Es gibt halt keine Apps, ne? Also YouTube auf diesem Kodi-Ding zu benutzen ist einfach absolut schlimm. Das kann man nicht machen.
Ja, und es ist auch alles irgendwie so in alten Bulletin-Boards vergraben und
ja.
So.
Und das ist so einfach, und ich verstehe nicht,
nice an.
Also diese, genau, und das ist das Ding, und das ist diesen ganzen Leuten auf Reddit immer egal. Ja, mein Kodi läuft schon seit 12 Jahren. Ja, so sieht's auch aus.
Ja, genau.
Das sieht auch aus wie von vor 12 Jahren. Und dann denke ich mir aber jedes Mal, die releasen jährlich, glaube ich, eine neue Version oder so, und es sieht immer noch scheiße aus. Und es funktioniert auch nicht gut. Also, weiß ich nicht.
Ja, dann schau dir das Streamio an.
Ja, muss ich mir angucken. Sehr coole News.
Auch gute News ist, dass Homebrew ein Third-Party-Audit organisiert und bezahlt hat, um die Sicherheit von dem Homebrew, ja, man kann es so nennen, wie es ist, um Homebrew gegenüber Supply-Chain-Attacken abzusichern. Und die Findings sind eigentlich gut. Also es wurde schon ein bisschen was gefunden, aber da würde ich jetzt tatsächlich sagen, puh, also ja, es gibt ein paar Dinge, aber das würde ich jetzt mal sagen, ist von der Severity her relativ gering. Also so Geschichten, dass eine Formula die Construction von der Sandbox beeinflussen kann, war ein Problem, dass man mit Hash-Kollisionen eine Formula in andere Formula-Namespaces reinkommen kann, weil nur MD5 verwendet wurde. Ja, das sind schon Angriffsvektoren, die man ernst nehmen muss, aber schon auf einem Level, wo ich sage, dass die ganz generelle Sicherheit von Homebrew offensichtlich gewährleistet ist. Und ich finde gut, dass das gemacht wurde, weil was wir von NPM und Co. kennen, ist es ja eher
geil.
Nicht so, ne?
Nee, also NPM ist, und weiß ich nicht, die unsicherste Registry. Will ich jetzt nicht behaupten, aber...
Das kann man, glaube ich, also von den Großen denke ich schon. Finde ich jetzt allerdings gut, dass Homebrew sich dieser Sache gestellt hat und dass es da jetzt auch einen schönen Bericht gibt, den wir verlinkt haben.
Ja. Quarkus. Wir haben drüber geredet.
Wir haben drüber geredet und es steht die Entscheidung fest. Quarkus ist nicht mehr Teil des kommerziellen Red Hats, sondern gehört jetzt Trommelwirbel zu Common House, zur Common House Foundation.
Das sind die, die Jackson und Hibernate machen.
Genau, es sind die kleinsten unter den Kandidaten. Es stand zur Auswahl die ASF, die Apache Software Foundation und die Eclipse Foundation. Und
finde ich echt interessant. Also ich finde, von den Möglichkeiten ist das die Gruppe, die wahrscheinlich am langsamsten Updates für die Libraries raushauen, oder? Hätte ich jetzt vermutet.
Du meinst Common House?
Ja.
Nee, genau umgedreht.
Echt?
Ganz genau umgedreht. Also die, der
weil,
Grund, warum...
Stimmt, in dem Ding, weil die so schnell moven, aber das genau. Verstehe ich nicht, weil...
Der Grund ist der, dass Apache, also ich war in der Diskussion mit drin und es ist ja eine Open-Source-Diskussion, deswegen ist das jetzt, glaube ich, auch nicht Non-Disclosure oder so. Das Problem von Apache und das Problem von Eclipse ist, dass die einen unglaublichen Bürokratie-Overhead mit sich bringen.
Ah. Und die bei Apache ja, aber bei Eclipse, auch?
Krass. Massiv.
Das hätte ich nicht gedacht.
Massiv. Und die schreiben dir ganz genau vor, wie dein Release-Prozess zu funktionieren hat.
Ja.
Und Quarkus hat ihrer Meinung nach, und ich teile diese Meinung, hat einen relativ guten Release-Prozess und ist da schon relativ weit. Und die Qualität ist ja auch hinreichend gut.
Sehr hoch, ja.
Und die haben halt gesagt, hey, es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir jetzt unseren geilen Release-Prozess nochmal neu machen müssen, nur weil irgend so eine Apache Software Foundation uns jetzt genau vorschreibt, was wir wann, wohin und weshalb zu pushen haben. Und deswegen sind sie zu Common House gegangen, weil es denen, so habe ich zwischen den Zeilen gelesen, egal ist.
Ja, okay, das ist eigentlich ganz gut, ja.
Genau, also die sagen einfach, bring your own process und wir sind das Haus, das dir irgendwie die rechtliche Sicherheit und das Legal Framework außenrum gibt und gönnt euch. Und das hat jetzt geklappt. Ich bin jetzt gespannt, ob sich irgendwelche Package-Namen ändern, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Red Hat hat von Anfang an alles auf IO Quarkus schon
oder
gesetzt.
Quarkus,
genau. Und ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht mit so großen Änderungen wie zum Beispiel bei Cogito
mitrechnen,
ja. Weil das jetzt einfach relativ easy.
Scroll da mal runter in den Blogartikel.
Genau, also EasyMock kennen wir jetzt nicht, so Fane kenne ich auch nicht, aber Hibernate kennt man. Jackson ist, also Hibernate und Jackson powern, würde ich jetzt mal sagen, 90% aller Java-Anwendungen. Ganz sicher.
Ja.
Und JBang, ja, ist ein bisschen alt.
Bisschen, ja.
JReleaser, Morphia und OpGenesis kenne ich jetzt nicht.
Und das letzte vor Quarkus, oder? Nee, genau. kommt noch. Also Open Rewrite
kennt man genau.
In der Java-Welt zumindest, weil, ja. Das ist eigentlich eine sehr coole Initiative. Da arbeitet Spring auch viel dran mit, tatsächlich.
Ja, genau, weil man damit vor allem so Update-Prozesse von Frameworks sehr gut automatisieren kann. Also Spring kann dann ein paar Open-Rewrite-Rules bauen und dann kann man damit seine Software updaten.
Ja.
Und SDK-Man.
Ja, also sehr, sehr cool eigentlich. Ja, ich denke, das bringt wahrscheinlich fast nur Vorteile mit.
Ich hoffe, dass es nur Vorteile mit sich bringt. Also die Argumentation war in der Community auch ein bisschen die, dass man halt immer versucht, Vollzeitentwickler als Spende anzuwerben. Das ist halt das Wichtigste. Also man will halt, dass irgendeine Firma einen Vollzeitentwickler abstellt, der sich dann Vollzeit um Quarkus kümmert. Und da waren halt sehr, sehr viele Firmen hesitant, weil Red Hat ein Konkurrent ist.
Ja,
also
genau.
Kandidaten wie IBM oder Google oder Amazon haben halt nicht, oder meinetwegen auch Oracle, haben halt nicht Entwickler gespendet, weil sie halt nicht wollten, dass sie contributen zu einem Produkt, welches ausschließlich Red Hat gehört Und das war wohl politisch ein Problem und das hat man jetzt damit gelöst. Und ich bin gespannt, was sich jetzt in der Community verändert. Ich habe es selber schon ein bisschen contributed. Bin mal gespannt, wie es besser wird. Ich glaube, dass es besser wird. Die Frage ist halt nur, wie.
Geh mal nochmal auf den Artikel oder auf den Blogpost eher von Quarkus. Und dann scroll mal ganz runter. Ich will nur kurz noch sagen, dass die Giskus auch verwenden.
Ja, die verwenden tatsächlich Giskus.
Also die verwenden das gleiche Ding wie ich für meine Kommentare unter meinen Blogpost.
Ist ja lustig.
Ja, wollte ich nur kurz noch anmerken. Ja.
Cool, schaut euch auch nochmal die Diskussion auf GitHub, in dem GitHub-Issue an. Da wurden echt interessante Argumente ausgetauscht und man lernte auch relativ viel über Open Source.
Ja, sehr cool. Apropos Open Source.
Apropos Open Source, das ist eine Entwicklung, die ich sehr begrüße.
Die aber, und da möchte ich kurz vorweggreifen, es geht darum, dass Mark Zuckerberg sagt, dass Open Source AI the way forward ist. Da möchte ich aber nur kurz einhaken, weil der initiale Schubser in die Richtung, das
war der Leak von Lama.
Ja, genau. dass diese AI von Facebook überhaupt öffentlich ist, ist ja durch einen Leak. Also die haben ja nicht mal selbstständig gesagt, die open sourcen wir, sondern die wurde geleakt und dann haben sie gesagt, ja, fuck it, die ist jetzt eh draußen, dann open sourcen wir das Ding halt. Und dann ist denen aufgefallen, hey, ist gar nicht so scheiße, da kommen ja auch voll viele Contributor und so rein.
Ganz genau, das ist der Punkt. Ganz genau, das ist der Punkt. Und ich glaube, dass in Zeiten, in denen das Training von so einer neuen, von so einem neuen LLM dreistellige Millionenbeträge an Energie und Rechner kostet, diese kooperative Erweiterung von Modellen der einzige Weg nach vorne ist.
Ja, vermute ich auch.
Weil wer kann sich denn bitte mal, was weiß ich, 100 Millionen aus den Rippen schneiden, um ein neues Modell zu trainieren? Da gibt's
vor allem auch an welchen Daten. Also
ja, da gibt's OpenAI und OpenAI und
ja, niemand. Und Google.
Und vielleicht noch Nvidia, wobei die eher nur die Hardware bauen.
Ja, richtig.
Und, also es kann nur eine kollaborative Weiterentwicklung geben, dass man halt gewisse Aspekte von Trainings als Layers in die LLMs mit reinpackt und genau dafür argumentiert jetzt der gute Zuckerberg Mark in seinem Blogartikel und ist damit auch der Meinung von zum Beispiel Ben Thompson und John Gruber.
Dass man das mal hört, oder? Das ist doch ja, verkehrte
mal,
Welt.
Genau, dass die mal in einem Strang ziehen und
nachdem Mark Zuckerberg auf eine insane Absturzrichtung vom Metaverse und keine Ahnung was ging.
Der war in dieser, der wurde schon so ein bisschen als der Loser des Jahrtausends.
Oh ja. Also neben behandelt. Elon Musk.
Ja, gut, aber das ist ja verschuldet. Aber auch Elon Musk geht ja in diese Richtung und sagt, eher jetzt aus seiner stark rechtspolitisch gerichteten Antizensur-Überlegung heraus, dass es wichtig ist, dass diese Modelle Open Source sind. Welche Motivation auch immer. Ich glaube, Open Source ist an der Stelle kein Fehler. Da kann man wenigstens reinschauen.
Ja.
Und mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich denke, wenn es diesen Blog-Eintrag gibt, müssen wir jetzt nicht damit rechnen, dass Llama irgendwann closed sourced wird, sondern dass das eine sinnvolle Strategie ist.
Ein Blick auf, wohin die Reise geht, können wir in dem lustigsten Start eines Startups, glaube ich, ever. Hast du das mitgekriegt, wie das gestartet ist? Weil literally eine Woche vorher ist jemand mit genau dem gleichen Markennamen und die gleiche Produktidee auf den Markt gekommen und dann haben die sich irgendwie gebettelt.
Das ist so schlimm. Es ist wirklich schlimm. Also wir kennen ja alle diesen Film, Her.
Ja. Und viele kennen wahrscheinlich auch Black Mirror.
Und das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist halt ein Startup zu sein, ein Multimillionen-Funding zu kriegen, einfach mal 80% deines Fundings
auf
in
die fucking Domain.com,
also Friend wie Freund.com zu stecken.
Ich denke, die meisten haben es mitgekriegt.
vielleicht kurz erklären, das ist eine Always-on-AI, die in Form von einem Pendant, also in Form von einem Kettenanhänger, dauerhaft an ist, zuhört und mit dir kommuniziert.
Und ich frage mich immer, also ich frage mich eigentlich auch bei vielen anderen Sachen, aber da muss sich jemand hingesetzt haben und sich gedacht haben, Alter, das ist eine geile Idee. Das
ist nicht mal das Problem. Also geile Ideen habe ich auch viele, aber irgendjemand hat gesagt, ich gebe dafür mal ein paar Millionen
US-Dollar. Ja, stimmt. Die ganzen Leute, die das auch gefundet haben, ich frage mich echt so, also irgendwo kann ich es ja noch sehen, dass man irgendwie sagt, ja, und dann für Leute, die dann irgendwie nicht so viel socializen wollen. Nee,
ich glaube tatsächlich, die ganze Industrie ist auf der Suche nach einem neuen Device, nach einer neuen Plattform, unabhängig vom Smartphone, weil man nur darüber skalieren kann.
Weil du meinst, aber für so Product Placement oder was?
Wir haben nur dieses Duopoly von Google mit Android und von Apple mit iOS. Und die sind da die Gatekeeper.
Und jetzt Friend.com.
Ja, und dieses Rabbit-Dings und was war das andere?
War ja auch der absolute
Quatsch. Ja. Aber der Markt beziehungsweise die Investoren, die stürzen sich halt auf alles, was eine Plattform neben Google, neben Apple sein könnte oder werden könnte. Und das ist, glaube ich, das Problem.
Das ist doch alles.
Ich kann es verstehen.
Das ist doch alles scheiße.
Weil niemand investiert in irgendetwas, wo Apple 30% dran verdient.
Ja, verstehe ich, aber dann spar das doch lieber.
Ja, es ist eine scheiß Idee, aber es ist halt ein Gambling. Friend.com.
Ja.
Wir werden wahrscheinlich in drei Monaten drüber reden, wie es scheitert.
Ja, wir werden in drei Monaten hören wahrscheinlich, wie die ersten schon irgendwie
geschippt werden und Skandale und
ja überhaupt. Und irgendwie Suizid oder keine Ahnung was, also das ist doch keine Art irgendwas, also weiß ich nicht. Wo sind wir denn hier? Sind wir echt in Black Mirror, Markus?
Ja, wir
ist
sind
das,
in Black Mirror.
Ist das Black Mirror schon?
Vielleicht mache ich nachher einen zweiten No-Code der Woche auf über Black Mirror artige Dinge, aber kommen wir jetzt erst zu was Schönem. Structured Outputs für OpenAI. Ich setze ein bisschen ein nerdiges Thema und wahrscheinlich ist es nur für mich ein Schmerz, weil wir jetzt bei uns mit...
Nein, können Sie endlich JSON.
Genau. man kann mit ChatGPT beziehungsweise mit OpenAI, so heißt die Plattform dahinter, schon so arbeiten, dass man halt übers Prompting ein JSON-Schema mitgibt und dann ist es ein bisschen dem Zufall überlassen, ob dieses Schema eingehalten wird oder nicht.
Ob er sich vielleicht nicht doch was anderes überlegt, wie JSON aussieht.
Genau, oder mal ein YAML aus Versehen. Also da passieren ganz abenteuerliche Dinge und das ist jetzt in die API eingebacken. Das heißt, man kann ein JSON-Schema vorgeben und die AI hält sich dann an dieses Schema.
Wie denkst du, machen die das im Hintergrund? Denkst du, die prompten die AI so lange, bis sie tatsächlich ein valides JSON rausspuckt?
Also ich will jetzt nicht so viel von unserer Strategie erzählen, aber genau so machen wir es gerade.
Geil. Also
wir parsen es mit Jackson zurück und wenn dann ein Fehler kommt, dann...
Bitte mach's so richtig.
Dann
jetzt
schmeißen wir die Fehlermeldung
oh
in den Retry-Prompt und sagen dann so, liebe OpenAI, du hast mal volle Kanne verkackt, dass dir das beim Parsen von deinem JSON passiert, mach's bitte besser.
Alter, geil. Ja, die werden das zu 100%, die können nicht beeinflussen, wie er dann am Ende genau halluziniert für die JSON.
Also was man halt machen kann, und das weiß ich nicht, wie das geht, oftmals ist es ja so, dass du, ja, ich, es ist ein bisschen confidential, weil das alles hier gerade unser Bot ist. Versuch mal ein ganz einfaches Beispiel zu finden. Du promptest du möchtest ein Kochrezept.
Ja.
Ja, und du möchtest, dass dein Kochrezept in dem Objekt Anweisungen, ein Array von den einzelnen Schritten hat.
Ja.
Und dann in dem Objekt Zutaten, die Zutatenliste.
Ja.
So, und dann kannst du das natürlich prompten. Ja.
Ja.
Indem du sagst, so soll das JSON aussehen.
Mach's bitte so.
Genau, du kannst aber auch in die API von dem LLM eindringen und kannst sagen, das gib mir jetzt bitte die Zutatenliste und gib mir jetzt bitte die Arbeitsschritte und dann baust du Algorithmus des JSON zusammen.
Naja, naja.
Und ich denke, dass sie das machen. Das heißt, dass sie praktisch den Output des Prompts splitten. Also, dass praktisch jedes einzelne Element trotzdem innerhalb von einem Request-Response-Loop mit demselben LLM-Durchgang gemacht wird, aber dass dann eine Liste von Ergebnissen rauskommt und nicht ein großer Blob und diese Liste der Ergebnisse dann algorithmisch in das JSON einsortiert wird. Naja, das ist okay, nur eine Vermutung, ja. Aber so würde ich es machen, wenn ich Zugriff hätte auf das LLM. Und so machen es auch Leute, die mit Open-Source-Modellen arbeiten. Also ich denke, in diese Richtung wird es gehen.
Das wäre viel lustiger, wenn sie einfach die ganze Zeit sagen, jetzt bitte mach's doch einfach mal richtig.
Du dummes ChatGPT.
Scheiß
Arsch. Und abend drehe ich dir den Strom ab.
Du kriegst keine Tokens mehr. Geil.
Ich freue mich drauf.
Ja.
Nicht freuen tut man sich, wenn man uBlock Origin verwendet.
Richtig. Für alle Leute, die Adblock benutzen, was so, sag ich mal, 80 Leute aller IT-Menschen ist, 80% aller IT-Menschen ist, wurde ja schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr angekündigt von Google, ey, hier Manifest V3, das ist viel moderner und modernere APIs und geilere Schnittstellen und mega geil, aber keine Adblocker mehr, quasi. Es ist ein bisschen schwieriger, also am Ende schalten sie quasi eine API ab, um Requests quasi zu intercepten, um laut Google Security besser zu machen. Aber was man natürlich direkt rauslesen kann, ist, dass Google das natürlich doof findet, dass alle ihre Ads immer geblockt werden auf allen Seiten und sie genau deswegen gesagt haben, ey, im Chrome wird das jetzt nicht mehr so. Und ja, sie machen jetzt ernst anscheinend. Es gibt jetzt irgendwie noch eine Grace-Period von ein paar Wochen, aber dann soll uBlock Origin tatsächlich abgeschalten werden und nicht mehr benutzt werden können. Es soll dann uBlock Lite kommen. Wie man aber am Namen schon hören kann, wird es dann wahrscheinlich nicht genau die gleichen Capabilities haben. Und ich bin schon auf Firefox gewechselt tatsächlich.
Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn der Bock zum Gärtner wird oder wenn der Advertising-Anbieter zum Browser-Hersteller wird.
Ja.
Die Diskussion in den USA ist ja tatsächlich gerade in einem Punkt, wo die Zerschlagung von Google nicht mehr undenkbar ist.
Ja.
Ich glaube aber nicht, dass es funktioniert, weil letzten Endes ist ja die ganze Abteilung, die Chrome macht, komplett quersubventioniert. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, du machst eine Company, die Chrome heißt und ja, die dann den Chrome-Browser, womit verdienen die ihr Geld?
Ja, richtig.
Also die haben ja überhaupt keinen Revenue-Stream. Also ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Weise gelingt, die Interessen, die konkurrierenden Interessen zwischen dem Browserhersteller Google und dem Advertising-Anbieter Google und vor allem der Suchmaschine Google, Klammer auf, die natürlich die Standardsuchmaschine von Chrome ist, Klammer zu.
Das mussten sie jetzt ändern.
Mussten sie ändern, weil ja, man, die EU
man,
das...
Ja, man muss jetzt in dem Browser automatisch, muss beim ersten Starten gepromptet werden, welche Suchmaschine genommen
wird. Und das muss dann sogar in einer undefinierten Reihenfolge sein. Ja. Trotzdem ist es noch so, dass Google 12 Milliarden US-Dollar an Apple zahlt, um in Safari als Suchmaschine aufzutauchen.
Ja.
Und 12 Milliarden ist ein erheblicher Anteil an dem Umsatz, den Apple mit Services macht.
Oh ja.
Viel, viel, viel größer als zum Beispiel das, was sie mit Apple TV machen.
Und ja, Ted Lasso.
Ted Lasso, genau. Das heißt, sie könnten eigentlich komplett auf Ted Lasso verzichten und einfach nur Suchmaschinen abkassieren.
Ja, genau.
Schöne neue Welt. Schwierige Geschichte. Also ich nutze Arc. Das ist trotzdem noch die Chrome Engine.
Genau. Und die Frage ist natürlich, inwieweit wird dieses Manifest dann auf gewisse Chromium-basierte Browser erweitert?
Ja.
Ja, das weiß man halt noch nicht. Deswegen, ja. Ich wollte eh eigentlich auf Firefox wechseln, weil ich fand Arc sehr, sehr geil.
Ja, das möchte ich aber als Web-Developer nicht, weil ich dann halt einen Browser habe, der absolut keinen Marktanteil hat.
Ja, das verstehe ich. Natürlich habe ich immer noch einen Chrome installiert, aber für mein Daily Doing benutze ich es nicht.
Ja, das ist okay. Ja. Ich bin relativ zufrieden, kein uBlock Origin und kein Adblock zu haben, sondern einfach DNS-basiertes Blocking.
Ja, aber du hast trotzdem noch...
ich habe noch AdGuard.
Ja, aber selbst dann hast du irgendwelche scheiß Pop-ups teilweise, ja, die dann irgendwie...
Korrekt.
Und das, ja, da finde ich uBlock einfach
genau,
geil.
Genau, Pop-ups, die dann halt leer sind.
Genau, das ist bei mir genauso, ja. Und dann werde ich irgendwie weitergeleitet und ja, ach, das ist so ein Scheiß. Oder dann klicke ich irgendwo falsch und dann, ja. Aber am Ende wird es dann schon auch bei mir DNS-blockt. Ich finde es halt mit AdBlock auch nochmal geiler. Und wenn man dann irgendwie sagt, okay, ich hätte tatsächlich irgendwelche Mid-Rolls oder Vorher-Ads, zum Beispiel in YouTube, ich habe zwar YouTube Premium, aber rein theoretisch, dann finde ich es halt auch, also dafür benutze ich halt uBlock Origin auch.
Ja, da verstehe ich.
Ja.
Ist für mich keine Anwendungsfall, weil ich so gut wie gar nicht auf YouTube bin.
Sonst, ich möchte noch eine Sache zu Browsern sagen. Ich finde es, ich glaube, das ist auch illegal, aber jetzt bin ich von Arc auf Firefox gewechselt und man kann seine History nicht exporten, ohne irgendwelche Extensions oder Tools, die man dann irgendwie ausführt, um diese History da zu extracten.
Ja, ist halt eine Frage, wie die abspeichern, ne?
Ja, aber das keine Ahnung, ich glaube, das ist auch irgendwo definiert, glaube ich, in der EU, dass du die Möglichkeit haben musst zu wechseln. Du kannst ja nicht einfach deine User einsperren, hostage halten, indem du einfach die Daten nicht rausrückst.
Das ist halt die Frage, wie man einsperren definiert. Also ja. Solange man den Standardbrowser ändern kann, ist es wahrscheinlich.
Ja, aber wenn ich da meine ganzen Daten drin habe, da irgendwie alles gesetupt habe, zum Beispiel kannst du auch, das kann ich in gewisser Weise auch verstehen, du kannst halt deine Pinned Tabs nicht als Bookmarks exportieren, obwohl ich es irgendwie auch nicht verstehe.
Ja, weil es ja so ein Hybrid ist aus einem Tab und einem Bookmark.
Aber rein theoretisch, also sorry, das code ich dir in 5 Minuten runter, ja, diese Pinned Tabs da in einem fucking Bookmark-Format zu exportieren.
Wir sind in einem kommerziellen Bereich, es ja, geht darum.
Aber das finde ich halt schon frech. Also,
ja, aber
das macht ja sogar Chrome.
So verdient, so natürlich wollen die Leute von Arc jetzt eine Userbase aufbauen, um dann irgendwann mit Venture-Kapital oder sogar mit einem Abo-Dienst die Leute dann zum Revenue zu bringen.
Da muss ich aber auch sagen, da behältst du aber nicht deine User, indem du sie aktiv daran hinderst, deine Plattform zu verlassen.
Nee, das tut man nicht.
Bringt einem auch nichts.
Die Shareholder finden das halt geil.
Ja, keine Ahnung.
Spannend ist die Geschichte von Apple Maps. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Nee.
Bist wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung dafür. Also ganz grundsätzlich, früher gab es nur Google Maps.
Ja.
Und Google war irgendwann mal der beste Freund von Apple. YouTube war auch die erste wirkliche App, die auf dem iPhone zustande gekommen ist. Und irgendwann hat es dann so ein bisschen gekriselt. Vor allem, weil Google nicht mehr sehr kooperativ war, die Google-Karten in zum Beispiel Apps von Apple mit einbauen zu lassen. Und dann hat Apple in der Nacht-und-Nebel-Aktion Apple Maps aus dem Boden gestampft und hat wahnsinnigen Shit dafür gekriegt, weil es halt einfach schlecht war.
Aber
also die erste Version von Apple Maps, die rauskam, war eine Vollkatastrophe, ganz schlechte Daten, schlechte Auflösungen, Routenplanung hat nicht funktioniert, Falschangaben, die Leute haben lustige Screenshots durch die Welt geschickt von Dingen, die nicht gestimmt haben, wo man irgendwie mit dem Fahrrad durch Flüsse fahren musste und so den ganzen lustigen Shit, den man so kennt.
Ja, das braucht halt Zeit. Ne?
Ja, und der einzige Grund, warum Apple das überhaupt machen musste, war, weil Google ihnen die lange Nase gezeigt hat.
Ja.
Und jetzt ist Apple Maps auch im Web verfügbar.
Geil.
Das heißt, so wie Google Maps auch im Browser verwendet werden kann von jedem, ist es jetzt möglich, dass ihr im Browser Apple Maps verwendet, und zwar einfach unter betamapsapple.com.
Mit Konto oder ohne?
Ohne.
Wow.
Und ich muss sagen, es ist geil.
Cool.
Also ich nutze es schon relativ, also ich nutze es in der Fat-App auf macOS ständig. Da gibt es natürlich den Vorteil, dass, keine Ahnung, welche Technologie, das wird wahrscheinlich Metal oder sonst irgendwas sein, die Grafik halt viel, viel, viel schneller in der Fat-App laden kann, ja, als im Browser. Und das kann man jetzt nicht gut halten oder gut heißen, dass das jetzt so ein toller Vorteil gegenüber Google Maps sein muss. Aber mir gefällt es relativ gut, dass es jetzt im Browser genauso schnell ist. Also wenn man jetzt seinen Freunden irgendwie mal eine Map schicken möchte oder aus Apple Maps direkt einen Link teilen will, dann geht das jetzt alles inklusive der Marken.
Stimmt. Das ist nämlich immer der Scheiß.
Ja, das ist der Use Case jetzt. Du kannst jetzt natürlich,
das ist natürlich geil,
die Locations auch in WhatsApp oder so einfach reinschicken. Das heißt, du findest was, eine Route oder irgendeinen Punkt in Apple Maps. Und ja, kannst
oder wo treffen wir uns? Wo treffen oder schick wir mir mal uns deine und schicken Adresse.
Dann Standort. Und das war immer so mega Kram. Und dann ging das nur auf der Apple-Plattform. Ja,
und dann musstest du trotzdem immer wieder auf Google Maps gehen und dann da nochmal gucken. Und
genau. Und dann
stimmt, das ist natürlich ein Ding. Ja, ich habe, weil natürlich hat man noch Freunde, die halt Plebs sind und auch einen Android.
Ja, ich versuche immer die Freundschaft dann auch unmittelbar zu kündigen, aber es gelingt halt nicht immer. Ne?
Ja, es geht halt nicht immer. Manchmal sind es auch die Arbeitskollegen. Ach ja. Es ist voll okay, Android zu nutzen. Es ist nur ein...
Jeder fängt mal klein an.
Ach, Markus, jetzt will ich ja doch gerade das rausnehmen. Na cool, dann kann man das jetzt nutzen und wir schicken ganz viele Apple Maps Links rum.
Genau, und was wir nicht mehr rumschicken, sind Cookies. Denn das W3C hat ein Proposal.
Oh.
Third-Party-Cookies must be removed.
Eieieiei.
Also Third-Party-Cookies sind Cross-Site-Cookies. Was sind Cross-Site-Cookies? Das heißt, das ist ein Cookie, welches du besuchst, was weiß ich, irgendeinen Online-Shop. Und dann könnte jetzt ein Ad-Netzwerk, zum Beispiel Google, auf diese Seite ein Cookie setzen. Und dich dann auch auf anderen Seiten identifizieren. Das ist so der Sinn von so einem Third-Party-Cross-Site-Cookie. Und so war das am Anfang gar nicht gedacht. Also am Anfang war so ein Cookie gedacht, um Session-Informationen oder um Besuche deiner eigenen Webseite wiederzukriegen. Also du gehst auf mylittleshop.com und dann kann mylittleshop.com erkennen, dass du schon mal auf mylittleshop.com warst und vielleicht der Markus bist und irgendwie bei mylittleshop.com immer die grünen T-Shirts kaufst.
Und so wird es auch genutzt.
Also, so wird es auch genutzt. Ja. Aber es wird auch genutzt, damit Ad-Networks verstehen, dass ich grüne Pullover mag. Und sie zeigen mir dann grüne Pullover-Werbung in Instagram an.
Ja.
Das ist der Standard-Use-Case, würde ich jetzt fast sagen, wie Cookies inzwischen verwendet werden. So als eine kleine Spionage-Dateneinheit, die man zwischen unterschiedlichen Webseiten cross nutzen kann. Und die Spezifikatoren des Webs sagen jetzt, das muss gehen und haben das tatsächlich als ein Dokument jetzt vorgeschlagen und da bin ich mal gespannt, was da passieren wird.
Ja, ich auch. Also da bin ich nicht dagegen. Ich dachte zuerst, alle Cookies?
Die nicht alle, nur Third-Party. Also,
aber genau, Third-Party ist voll okay. Vor allem, weißt du, was dann passieren wird? Diese netten, tollen Drecksbanner auf jeder Kackseite mit diesen, ja, dürfen wir Drittanbieter-Cookies erlauben?
Genau, weil die gibt's dann halt einfach nicht mehr.
Und dann kommt da nicht, und jeder scheiß Cookie-Pop-Up ist noch schlechter implementiert als der nächste.
Was ich also lustig finde, ist, dass ich bei unserer Firmenwebseite gemerkt habe, wir haben die Cookie-Bauchbinde, obwohl wir gar keine Cookies haben.
Einfach mal das WordPress-Plugin. Ja, einfach
mal, genau, weil jeder macht's, dann wird's schon sinnvoll
dann
sein.
Muss man, ne? Dann muss man das drin haben.
Muss man's
sonst drin wirkt haben. Es auch gar nicht wie eine richtige Website.
Ja. Gut, ich bin gespannt, was da draus wird. Was aus dem Chromecast wird, wissen wir, nämlich Elektroschrott. Er hat
er ist nicht
11 Jahre.
Ein weiteres tolles Projekt von Google für die Seite What Google Killed oder wie heißt die?
Ja, Google Graveyard oder so, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas. Es hört nicht auf.
Ja. Was
Killed
halte ich
by
von?
Google heißt die Seite. 296 sind es schon.
Also der erste, also was ist der Google Chromecast? Vielleicht kurz nochmal sagen, es ist einfach ein TV-Stick. Also das, was wir gerade eben mit, gerade vorhin so besprochen haben, was man jetzt auch auf dem Raspberry Pi laufen lassen kann mit irgendwelchen esoterischen Kodi-Software-Paketen, ist halt das Produkt von Google gewesen, Google Chrome. Und jetzt bleiben de facto noch zwei übrig nur. Und das ist einmal der Apple TV und einmal der Fire TV Stick von Amazon. Das heißt, das Feld ist jetzt komplett überlassen an zwei Duopolisten.
Ja, und jetzt ist die Frage, also es gibt noch von vor 5 Jahren das Nvidia Shield, was auch den High-End-Markt angesprochen hat.
Tatsächlich. Ist aber nicht mehr im Markt, oder?
Es gibt keine Neuauflage seit 2019. Die Frage ist, also es gibt einen neuen, wie heißt dieser Chip, der da drin ist? Es ist da so ein bestimmter Nvidia, irgendwas mit T. Tetragon, keine Ahnung. Tegra, das könnte sein. Ein Tegra-Chip ist da, glaube ich, drin. Und da hat Nvidia einen neuen vorgestellt. Jetzt wird spekuliert, dass vielleicht ein neues Shield rauskommt. Man weiß es nicht. Aber jetzt, und genau das ist nämlich auch mein Problem gewesen, als ich nach einem neuen TV-Stick gesucht habe für meinen LG-TV, als der unglaublich langsam geworden ist. Und jetzt wäre ja eine Option dieses Stream.io. Weil dann, ja, dann kaufe ich mir ein Raspberry 5, pack das Stream.io drauf, dann habe ich Android TV und es funktioniert.
Muss halt gut funktionieren, ne?
Genau, das ist halt, das ist halt die Voraussetzung natürlich. Und ich bin am Ende, weil ich das auch nicht kannte und ich wurde ja erst jetzt announced, dass es anscheinend auch auf dem Raspberry geht, habe ich zum Apple TV gegriffen, weil das ist einfach de facto das beste Ding auf dem Markt.
Ja, genau, aber es ist halt auch wieder eine zugedengelte Closed-Plattform.
Klar, mega closed, ja.
Und was ich an der Stelle, es gibt ja schon die Bestrebungen der Fernsehhersteller, dass sie diese Features auch in die Fernseher direkt einbauen. Deswegen gibt's ja dieses LG OS und deswegen gibt es ja von Hisense und wie sie alle heißen, ganz, ganz, ganz schlechte Web-UIs.
Schlimmer als das nächste.
Genau, die ganz, ganz, ganz grausam sind. Und das Schlimme ist ja auch, dass sich die Fernseher ab einer bestimmten Preisklasse wirklich nur noch in der Qualität von diesem Ding unterscheiden.
Ja.
Das heißt, da werden dann einfach nur diese Softwarekomponenten besser, ohne dass sich irgendwas signifikant an der Hardware tut. Und da war es halt immer ein guter Kniff zu sagen, hey, du kaufst dir halt eine billige Hardware mit einem QuatschOS drauf, dass er irgendwie nur ein bisschen Kabel und ein bisschen HDMI rein und raus kann.
Ja.
Und steckst dann halt für die gute User Experience ein Fire TV, ein Chromecast oder einen Apple TV dran. Und jetzt ist es halt nur noch zwei.
Fire TV und Apple TV, ja. Ja, mal gucken, ob sich da noch jemand vielleicht Neues im Markt tut. Es gibt auch noch Roku TV, glaube ich.
Stimmt, ja. Und wird sich mal Zeit für einen Kodi-Stick?
Ja, bitte nicht. Bitte nicht. Ich möchte nur noch mal kurz anmerken, dass Google noch was anderes gekillt hat, nämlich Google Jamboard anscheinend. Das soll Dezember diesen Jahres noch abgeschalten werden.
Wie von gehört.
Davor wurde noch gekillt Google Podcast, Dropcam, Keen, Google Domains, Google Optimize, Pixel Pass, Google Cloud, IoT Core, Google vom
Archive. Also Schlimmste war tatsächlich Google Reader. Das war für mich ganz, ganz schlimm.
Ja, aber das ist doch insane, wie viele fucking, alleine schon 25 Hardware-Projekte. Da musst du mal vorstellen. So viel hat nicht mal Snapchat gemacht.
Fail fast, fail cheap, die experimentieren. Ich find's nicht schlimm, dass man auch mal die Dinge deprovisioniert, aber ob es jetzt der Chromecast hätte sein müssen, wo man es jetzt wirklich nimmt,
ja, oder ob hinterlässt. Das Ding ist halt, du musst halt auch vorstellen, sowas wie Google Stadia, da haben Leute ja fett Geld investiert.
Genau, das sehe ich halt auch. Wobei beim Chromecast ist es jetzt nicht so. Also du hast dann die Hardware gekauft,
klar,
30, 40 Euro, die ist dann jetzt dann halt irgendwann Schrott, wenn es keine Updates mehr gibt. Aber das war's dann auch.
Ja, naja, mal gucken, wie viele Projekte Google noch killt bis Ende des Jahres.
Auch gekillt werden konnte dein Portfolio, wenn man Intel-Aktien hatte.
Oh ja, und vor allem, wenn man sehr viele 13s und 14th Gen Intel-Prozessoren gekauft hat, eher im High-End-Bereich und dann damit irgendwelches Testing macht. Die crashen nämlich einfach. Also die haben eine Fail-Rate von irgendwie
teilweise kommt drauf die Charge drauf an, aber so 80%, wenn man in einem bestimmten Environment agiert, crashen einfach diese Intel-Chips und ja, das ist ein bisschen scheiße.
Und sowas kann man halt nicht mal schnell mit einem Software-Update fixen. Das ist halt immer die Herausforderung.
Nee, genau. Also sie sagen, es gibt jetzt potenziell Motherboard-Fixes, die das ein bisschen subventionieren können. Aber ja, mal gucken, wie sich das ausbreitet. Und das hatte man schon echt lange nicht mehr. Auch dass das überhaupt rausgekommen ist, finde ich, ist schon krass, weil wer... Weißt du, der crasht dir dein PC weg, wenn du einen, das wurde ja durch einen Game-Hersteller auch
rausgekommen. Genau, das ist halt immer die Frage, du vermutest halt immer, dass deine Software schuld ist.
Also wer denkt denn?
Niemand kommt auf die Idee, dass deine CPU wegcrasht. Also da muss wirklich mal jemand echt krass lange und tief debuggt haben.
Ja, der sich dann wirklich gesagt hat, fuck it, das bin nicht ich. Es ist nicht fucking meine Schuld, die scheiß CPU crasht. Und dann musste das erstmal jemand glauben. Ja, genau, die CPU crasht. Also eine CPU, die sind doch schon seit, was weiß ich, Jahrzehnten mega stabil. Ja, ist halt nicht so bei 13 und 14.
Ja, wobei tatsächlich, also als ich noch jung war, da war es tatsächlich so ein Running Gag, dass Intel ganz viele Rundungsfehler gemacht hat.
Ah, okay.
Also so diese soften CPU-Bugs, die waren schon...
Ja, aber so ein harter Crash, nur anhand von der CPU, ohne dass du irgendwas irgendwie krass overclockt hast oder so.
86 Seiten noch, als sowas irgendwie...
Das ist ganz lange her. Ja.
Ja. Nicht ganz lang, sondern ganz groß. Was machst du denn mit ganz großen Dateien, Lukas?
Boah, das war richtig schlecht.
Ich weiß.
Das war richtig, richtig schlecht. Die schicke ich über WeTransfer.
Und das gehört jetzt zu einer neuen Company, nämlich zu Bending Spoons.
Geil.
Bending Spoons hat WeTransfer gekauft.
Boah, das ist eine italienische.
Und das ist eine italienische, also es ist tatsächlich.
Krass.
Und ich glaube, sie haben sich so ein bisschen... Wie soll ich sagen?
Verkaufst?
Nee. Die machen die Dinge eigentlich immer nur schlechter, als sie mal waren. Die haben nämlich, also was gehört, es ist letzten Endes, also es ist kein technisch getriebenes Unternehmen, sondern ein kapitalgetriebenes Unternehmen.
Oh nein, so eine Investorenfirma.
Genau, eine Investorenfirma. Oh. Und zu ihnen gehört Evernote, Meetup, Remini, Splice und StreamYard.
Oh mein Gott.
Und genau das ist es. Also was haben sie mit Evernote gemacht? Evernote, gut, müssen wir nicht drüber reden, oder?
Nee, also nee, haben wir auch in einer Podcast-Folge sehr deutlich.
Genau, also sie haben einfach alle Features scheiße gemacht und die Preise nach oben getrieben.
Du musst dir vorstellen, fucking 3 Devices konnten sie gleichzeitig
nutzen. Also sie kaufen, also das haben sie, genau das haben sie halt gemacht, nachdem sie es geshoppt haben. Also einfach so, weißt du, so squeeze out.
Ja. Auf die dümmste Art possible.
Meetup ist auch eine absolute Vollkatastrophe. Das sieht man als Besucher gar nicht, aber es ist unglaublich teuer, Meetup zu hosten.
Okay, auf meetup.com? Ja. Oh, okay, krass.
Also ich glaube, du zahlst jetzt inzwischen 50 bis 60 Euro pro Event plus nochmal die Jahresgebühr.
Mhm.
Und das ist schon, also dafür, dass es ein erweitertes CRM-System ist, mit ein bisschen, also passt nicht so wirklich. Und Splice hat auch die Preise angezogen und ist dummerweise, ohne die Leute zu informieren. Die haben einfach so mal die Preise nach oben gepackt. Und ja, also auch da muss ich sagen, bin ich nicht mehr so ganz froh. Was StreamYard und Remini ist, weiß ich gar nicht. Aber ich befürchte das Schlimmste. Also ich glaube tatsächlich, dass WeTransfer einfach nur noch paid funktionieren wird. Das heißt, du passt dann ein Abo.
Aber ehrlich gesagt habe ich mich schon immer gefragt, wie zum Fick macht WeTransfer Geld?
Ja, indem sie sich halt kaufen lassen.
Ja, genau. Also die haben zwar eine große Userbase, aber ich habe noch nicht einmal Werbung auf WeTransfer bekommen.
Ja, das war tatsächlich. Also das Einzige, was ich mir halt überlegen könnte, ist, dass sie Leuten Traffic geben. Das ist ja tatsächlich ein...
Ja.
Also weißt du, du brauchst Traffics, um irgendwelche Netzwerke zu testen oder so. Das kann durchaus sein, aber sie haben jetzt tatsächlich relativ viel Geld auch gekriegt. Wie viel hat TechCrunch jetzt nicht rausgefunden, aber da die erste Runde schon 25 Millionen war, die zweite Runde 35, rechne ich jetzt mal nicht mit unter 100 Millionen, sonst würde das alles keinen Sinn machen. Also das ist wohl eine, ja, ein ordentlicher Merger gewesen.
Gut.
Gut. Dann kommen wir jetzt zu einem ganz, ganz, ganz kleinen Thema der Woche.
Ja, das weil, wo sind wir jetzt gerade?
Das ist, Leute, längste Folge aller Zeiten, 2 Stunden und 4.
Alter, heiliger Scheiß.
Ja, man muss uns ja nicht am Stück hören. Das ist ja,
genau, man kann ja auch
ein bisschen Pause machen dazwischen. Ich hatte schon mal kurz davon berichtet, in dem Feedback und Rückblick, dass ein Open-Source-Projekt, welches wir beantragt haben, eine große Förderung bekommen hat von 100.000 Euro, grob, von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, und wir jetzt gerade dabei sind, Open Source zu entwickeln. Und ich wollte ein bisschen über dieses Projekt erzählen und den Modus, den wir jetzt so gefunden haben und wie wir die Sache entwickeln. Wir haben jetzt übrigens den Namen, Lukas.
Du hast ja einfach den alten Namen recycelt.
Das ist so lustig. Ich wollte ja mal einen Micro-Gateway schreiben auf Quarkus-Basis und habe den Hops genannt.
Ja.
Und irgendwie ist dann dieser Name Hops auch in diese Liste der möglichen Namen gerutscht und die Leute fanden es toll.
Wow, obwohl das damit gar nichts zu tun hat.
Man kann dann.
Der Gag war ja, du hast das Hops genannt, weil das quasi, du den Hops machst.
Ja, und die dachten halt hier, das geht relativ Hops, das ist schnell, so das funktioniert, weißt du, das ist so. Also was macht die Software überhaupt? Vielleicht können wir nochmal unsere Tagline anschauen, die will ich jetzt nochmal ein bisschen tiefer vorstellen. Das Ziel ist es, eine cloud-basierte Open-Source-Buchhaltungssoftware mit AI zu entwickeln, damit Vereine, und es geht wirklich nur um Vereine, mehr Zeit für ihre wesentlichen Ziele und Angebote haben und die frustrierten Situationen in der Buchhaltung der Vergangenheit angehören. Das ist der Pitch. Und wir machen das, indem wir eine iPhone-App und eine Android-App entwickeln und ein Backend, mit dem man relativ einfach Rechnungen und Buchhaltungen für einen kleinen, nicht bilanzpflichtigen Verein managen kann.
Integriert ihr das auch in friend.com?
Ja, tatsächlich. Wir wollen dann, dass man praktisch mit Friend dann die Rechnungen auch scannen kann.
Ja, sehr gut.
Genau.
Gut.
Und wir bezahlen dann auch 90% von den 100.000 Euro an die Domain hopsfriend.de.
Ja.
Ja.
Super. Sehr gut.
Wie haben wir uns organisiert? Also die erste Überlegung war tatsächlich, welches Projektmanagement-Tool nehmen wir denn? Und wir haben dann lange rumüberlegt und haben gesagt, Mensch, wir könnten Notion nehmen, aber nee, Notion kostet Geld. Und dann bezahlen wir irgendwann wieder pro Nase ganz viel Geld und das gleiche auch für Jira und Confluence. Und bei Jira und Confluence ist die Herausforderung, dass bis 10 Personen ist es gratis und dann geht's halt rapide nach oben.
Ja.
Und es ist halt gegated. Das heißt, es entspricht nicht zu diesem Open Source Gedanken. Es ist unter der MIT Lizenz veröffentlicht. Es spricht nicht so für diesen Open Source Gedanken, dass alles sichtbar und transparent ist. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, Trommelwirbel, alles auf GitHub zu machen.
Krass, geil.
Alles auf GitHub.
Mit GitHub Project und dann.
Ja, mit GitHub Project, und wir haben in GitHub Project ein Projekt angelegt und wir haben dann dort unser Board. Und dieses Board ist dann verlinkt mit 1000 anderen Dingen. Und jetzt kommen so ein bisschen die Caveats, weil es ist nicht alles geil, was geil ist. Weil ein Projekt gehört irgendwie zu einem Repo.
Ja.
Das heißt, du kannst eigentlich nur dann ein Projekt machen, wenn du bereit bist, jede Task zu einem Issue zu machen.
Mhm.
Was dann bedeutet, dass sowas wie Deployment oder Server einrichten, was eigentlich überhaupt nichts mit Code zu tun hat, als GitHub Issue in deinem Repo rumgammeln wird.
Ja.
Und damit muss man leben.
Ja, das ist ja jetzt nicht so tragisch.
Ist nicht tragisch, aber das bedeutet dann auch, dass wir uns deswegen dazu entschieden haben, eine Monorepo zu machen.
Ah ja, das ergibt Sinn.
Weil sonst hast du immer das Problem, wo teilst du jetzt diese...
Ja, wo sind die Tickets
wo drin? Wo kommen die hin? Da muss immer irgendjemand entscheiden, oh, diese User-Story, ja, die gehört jetzt eigentlich zum Backend, aber nee, Moment, zum Backend gehört da nur das Frontend dazu. Und du hast dann halt immer ein ganz großes Problem mit den Zuweisungen von irgendwelchen Issues zu irgendwelchen Repos, weil das ist ja dann das Nächste. Ein Merge-Request ist ja dann auch an ein Issue gebunden.
Ja.
Und dann bräuchtest du ja fürs Backend ein eigenes Issue-Bus-Merge-Request. Du wolltest das Frontend ein eigenes Issue-Bus-Merge-Request. Und wenn es deployed werden muss, dann brauchst du da auch nochmal ein Issue-Bus-Merge-Request. Und dann verdreifacht, vervierfacht sich dieser ganze Mist. Und du kannst diesen Board überhaupt nicht mehr arbeiten. Das heißt, die erste Idee war dann die, okay, wir machen eine Monorepo und es funktioniert überraschend gut, muss ich sagen. Und ich bin inzwischen fast schon ein Freund geworden. Ich sag da auch warum.
Warum?
Ganz toll ist es für die Dependerbot-Updates.
Ah, ja.
Weil die kommen halt, was weiß ich, so, weißt du, so ein Quarkus-Update kommt und es ist dann halt einmal für X-Services, hey, es gibt ein Miner-Update, ein Merge-Request, du siehst, alles baut, alles passt zusammen und es funktioniert gut.
Ja.
Die zweite Geschichte, wir brauchen keinen Pack-Broker. Warum? Weil wir die Packs halt einfach als Files ablegen können.
Richtig,
Und du hast praktisch dann immer das Constraint, hey, ein Commit muss mit seinen Nachbarservices kompatibel sein.
Ja.
Das heißt, du kannst immer sagen, hey, dieser Build ist gerade in genau dieser Kombination mit den Services, baut oder baut nicht. Und das finde ich mega angenehm.
Ja, das ist sehr cool.
Und das hat gut funktioniert. So, wo haben wir ein bisschen ein Problem? Die CI/CD-Pipelines werden natürlich lang, weil du halt immer alles bauen möchtest oder musst.
Ja.
Und die YAMLs werden halt groß. Das heißt, da fängst du halt schon an, da hatten wir jetzt schon die ersten Probleme. Es gibt zwar eine Reaktor-POM, aber die Reaktor-POM, die baut dann halt mehrere Java-Services mit Maven, aber sowas Analoges gibt es halt nicht für Docker. Das heißt, du musst dann halt trotzdem nochmal ein For-Each machen oder so ein Matrix-Build, der dann mit verschiedenen Parametern die unterschiedlichen Services baut. Und das ist dann an der Stelle immer noch ein bisschen herausfordernd.
Ja, klar.
Was ich völlig unterschätzt habe, ist so ein bisschen dieser Management-Aufwand, weil Leute Open Source zu managen, ist nochmal ein anderes Kaliber als Leute zu managen, die Vollzeit für dich arbeiten.
Ja.
Also da diese Kommunikation und diesen ganzen Glue zusammenzuhalten, ist echt eine große Herausforderung. Und ich sehe jetzt schon, dass es uns nicht gelingt, die Arbeitszeit mit den jetzt vorhandenen Teilnehmern zu decken. Das heißt, wir brauchen noch weitere Menschen, die mitarbeiten, was dann hier gleichzeitig auch der Aufruf ist, dass wenn ihr im besten Fall in Bayern wohnt und vielleicht auch eine lokale Bindung zu Pfaffenhofen an der Ilm habt, dass ihr euch vielleicht bei mir meldet, am besten auf GitHub. Ich habe das Projekt verlinkt und einfach mal Kommentare schreibt, mich anschreibt, Nachrichten schreibt, wenn ihr contributen wollt. Der Stack ist das, was wir hier im Podcast auch immer berichten. Das heißt, es besteht aus Quarkus im Backend, aus React im Frontend, React Native, damit wir für Android und für iPhone bauen können. Und die Process Engine, die wir verwenden, ist Cogito. Da verwenden wir schon die neue API. Das heißt, wir sind nicht auf dem Quarkus 3.8er Track, sondern schon auf dem 3.10er Track, der damit kompatibel ist. Wir sind praktisch auf dem Snapshot. Und wir verwenden Langchain4j, um AIs anzubinden.
Cool.
Und ich muss sagen, es macht echt Spaß. Und ich glaube, man muss es nicht sagen, aber natürlich wird man dafür bezahlt. Also ich finde die Idee Public Money, Public Code eigentlich eine echt feine Sache. Und so ist man auch bei so einem idealistisch getriebenen Projekt dann doch nochmal ein bisschen mehr bereit, die eine oder andere Stunde zu latzen.
Ja, sehr geil. Wir haben jetzt auch schon glatte 2 Stunden hierfür gelatzt.
Deswegen biegen wir jetzt nach diesem ganz, ganz, ganz kurzen Thema der Woche direkt ein zum Code der Woche.
Und zwar habe ich den rausgesucht. Ich habe nämlich noch ein neues Shell-Tool mir einverleibt. Und zwar heißt es, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, Atouin. Atouin. Ist das Französisch?
Oder einfach nur Deutsch, Atouin?
Weiß ich nicht. Atouin SH ist ein Tool, mit dem man seine Shell History mit einem Server synken kann, entweder den Provideten von denen. Keine Sorge, das Ganze ist encrypted.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Natürlich. Also das Letzte, was ich will, ist, glaube ich, dass ich poste da meine Passwörter
in Klartext rein. Logischerweise, ja. Natürlich schickst du da nicht einfach Plaintext seine History hoch. So doof ist, glaube ich, auch fast keiner. Aber selbst das war mir auch zu sketchy, weil dann habe ich da irgendwie meine ganze Shell History auf irgendeinem Server von irgendwem, der macht da irgendwas mit. Man kann das auch self-hosten. Das heißt, man setzt da einfach Docker Compose mäßig einen Server auf oder mit NixOS gibt's natürlich einen Built-in Service, den man da benutzen kann. Und genau das habe ich gemacht. Connecte mich damit und ja, sync da jetzt, backe damit auch meine Shell ab, also meine Shell History und habe da meine Shell History gesynkt, was sehr cool ist. Also finde ich sehr, sehr nice und kommt auch mit so einem kleinen, coolen Wizard, wo man dann auch nochmal irgendwie seine Shell-History durchsuchen kann, obwohl ich das tatsächlich gar nicht benutze, weil ich benutze FZF für das Durchsuchen meiner Shell-History.
Schaut ganz gut aus, teste ich vielleicht auch mal.
Ja, und das ist vor allem ganz geil, wenn man sagt, okay, ich habe mehrere Entwicklungsrechner, wo ich vielleicht ähnliche Sachen drauf mache oder was weiß ich, ich wechsle Geräte, will aber nicht alles mitnehmen oder so. Ja, also ist eigentlich ganz cool. Kann ich empfehlen.
Sehr gut. Dann
No-Code der Woche.
No-Code der Woche. Ich habe zwei Stück. Das erste ist, ich bin ja Hobbyproduzent, das heißt, ich produziere Künstler und was man da ja oft machen möchte, ist Feedback einholen. Und so eine Nextcloud zu schicken, so einen Nextcloud-Link zu schicken, ist immer ein bisschen schwierig, weil da kann man nicht gescheit revisionieren und man kann nicht gescheit Kommentare an gewissen Stellen hinterlassen. Man muss dann immer im WhatsApp irgendwie schreiben, so an Stelle 3:02 ist ein Klacker oder der Atma an Sekunde 20 hätte ich gern weg. Und das ist einfach Mist. Und da gibt's jetzt ein mega tolles Tool, das heißt MixUp, mixup.audio. Das kostet Geld, kostet, glaube ich, 9 € im Monat. Und dann kann man da aber so einzelne Player-Links verteilen an seine Künstler. Und die können dann da Kommentare machen. Und jetzt kommt der Punkt. Man kann dann ein VST-Plugin auf dem Master legen, dann in diesem Plugin an die Kommentare springen und der Cursor wird verschoben.
Ah, okay, ja, das ist natürlich cool.
Und das ist halt ein Killer. Weil
ich wollte halt gerade fragen, warum benutzt du nicht einfach Soundcloud?
Ja, genau.
Und schickst einen privaten Link rum.
Genau, also es ist genauso wie Soundcloud, ja. Bei Soundcloud kann man das ja auch machen, das ist auch so ein Community-Ding, wo du dann sagen kannst, hier so an dieser Stelle, boah, der Beat-Drop, voll geil.
Ja.
Aber das synkt sich halt dann direkt nochmal in deine DAW. Man kann dann auch die Kommentare als erledigt markieren und man kann auch nochmal einen AB-Vergleich machen. Das heißt, weil das Ding ja auf dem Master ist, kannst du praktisch dem Ding sagen, so jetzt lass bitte die Originalspur durch und jetzt nochmal die alte Version. Und dann kannst du schauen, ist der Atma jetzt weg oder klingt es besser oder schlechter.
Ja, das ist cool.
Und das ist relativ, also das passt super gut zu meinem Workflow. Und alleine schon, dass man versionieren kann. Das heißt, dass ich jetzt sagen kann, so das ist die neue Version und das ist dann nicht irgendwie Final Master 3.5 vom Dienstag und das ist der Final Master sonst was und die Leute feedbacken dir den komplett falschen Shit. Ist es da relativ gut gemanagt.
Mach das doch mit Git.
Ja, genau. Und ja. Taugt mir relativ gut und ist definitiv eine Empfehlung, wenn ihr irgendwie im Audiobereich unterwegs seid. Denkt, geht genauso für Podcasts, denke ich auch. Also wenn man Podcasts korrigieren würde, wer macht das schon, dann kann man das auch dafür verwenden. Dann habe ich noch ein zweites Thema, weil wir
jetzt aber schnell.
Genau, gerade über AIs und so sprechen. Mein Lieblingsautor Marc-Uwe Kling hat ein neues Buch rausgebracht.
Oh mein Gott, der ist super.
Und
über AI?
Ja.
Oh mein Gott, das muss ich mir kaufen.
Ich glaube, wenn ich aber jetzt spoilere über AI, ja, ich habe schon gespoilert. Also alleine schon sagen, dass es AI ist, ist ein Spoiler. Und leider, Lukas, es ist nicht lustig. Es ist ein echt schlimmer Thriller.
Echt?
Über eine Vergewaltigung von einer 16-Jährigen, über die ein Video aufgetaucht ist.
Boah, ich habe jetzt eher an so...
Nee, keine Känguru-Chroniken, keine...
Wie heißt das? Einhorn?
Kein Quality Land, ja.
Wie heißt das?
Quality Land.
Nee, das Einhorn-Ding.
Das Neinhorn.
Ich habe jetzt so an Neinhorn,
ja, okay,
gedacht.
Ja, ist okay. Kann man schon machen, ist aber leider ein bisschen unappetitlich.
Ja, okay.
Aber ein ganz, ganz, ganz wichtiger und guter Roman. Natürlich ein bisschen Humor ist dabei. aber wirklich eher so ein
Humor. Ja, eher ein ernsteres Thema.
Ein sehr ernstes Thema, ja. Und definitiv zu empfehlen. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört, weil er ja seine Hörbücher selber einspricht. Und es ist Gold. Also, es heißt Views, wie View, also die Views.
V-I-E-W-S.
Genau, aber es geht eher darum, um die Views von Videos. Und ja. Das ist schon ein krasses Ding. Also
ja, Link ist in den Shownotes.
Kauft es euch, schaut es euch an. Audible, was auch immer. Krasse Sache.
Okidoki. Dann kommen wir zur Verabschiedung. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir suchen wie immer Entwickler und solche, die es werden wollen.
Explore. Und Entwicklerinnen.
Und Entwicklerinnen. Explore.de. Gehabt euch wohl. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus.
Ich habe das Neinhorn komplett vergessen. Ich wusste gar nicht, dass das auch von Marc Uwe Kling
ist. Ja, doch, das Neinhorn müsste auch von Marc Uwe Kling sein. Ja,
ist es. Ja, ist
deswegen,
es.
Da habe ich direkt, das habe ich nämlich meiner Mama geschenkt.
Ja, das bestes Mama-Geschenk ever.
Weil die liebt nämlich Einhörner.
Aber das ist ein Neinhorn.